Ja, damit herzlich willkommen zum Open Science zur 17. Ausgabe.
Hallihallo.
Genau, hallo Konrad. Und das ist in der Tat das einzige Hausmeisterthema, was ich heute mitbringe, was mir gerade einfällt. Es ist die 5. Folge zusammen mit dir.
Yay!
Ich glaube, die 13 war nämlich die erste.
Ja, können wir schon die Sektkorken korken.
Ja, genau. Ich habe ja gemerkt, so meine Podcasts halten sich ja alle so in den, naja, unteren zweistelligen Zahlen. Und da sind so schöne Jubiläen und Halbjubiläen wie 5. Folge, 10. Folge, 20. und was man dann so alles machen kann. Immer irgendwie sehr willkommen. Ich blicke dann immer zurück, irgendwie so 20 Folgen, aber 3 Jahre Laufzeit oder irgendwie sowas.
Ja, steht der Tropfen hüllt den Stein.
Genau, genau.
Ja, wir hätten die 16. natürlich dann auch feiern können, so als Informatiker ist das ja auch ein besonderes Ding.
Stimmt, ja, stimmt.
2, 4, 6, 8.
Ja, so ja, dann halten wir uns noch die, ich glaube die 5. hätte ich dann feiern sollen, habe ich, die 23., 42.
Ja, genau, ne? Genau. Wir suchen ja alle besonderen Zahlen mal abzuklappern. Genau. 17 ist auch eine Primzahl. Was kann man sonst noch alles Tolles sagen? Na gut, wir könnten ja mal bei Wikipedia schauen, was da noch alles zur 17 einem einfallen könnte.
Das wäre auch wieder so ein schönes rekursives Thema, an einfach immer die Zahl, so ein bisschen die Zahl vorstellen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich zu jeder Zahl.
Ja, Conscience macht das ja immer zum Datum, ne? Die erzählen was zum Datum, ne? Das ist, das wollen wir jetzt auch niemanden hier wegnehmen. Die fünf hat natürlich auch diskordanisch noch einiges zu sagen. Also die 5 so als, ne? Wir hatten es ja also 5, 23 und 42, wie schon angewähnt. Also das ist ja die Quersumme von 23, ja, genau.
Ja, wohl wahr.
Gut, wollen wir mal nicht die Illuminaten noch auspacken heute.
Genau. Wir haben uns heute mal gedacht, dass wir kein so wahnsinnig spezielles Kernthema in den Fokus stellen, sondern einfach mal so ein bisschen unser Backlog aufarbeiten, weil wir haben es betonen das eigentlich immer nach jeder Folge oder zum Ende jeder Folge, dass wir wahnsinnig viel weglassen mussten von so Neuigkeiten und Links, die einem so über den Weg laufen, weil es dann immer schon so lange dauert. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt setzen wir uns mal hin und arbeiten so zumindest so ein paar Highlights vielleicht ab, auch wenn man bei weitem nicht alles irgendwie nachhalten kann und irgendwann macht das ja auch keinen Sinn, dann kommen irgendwie 20 News oben drauf und dann ist die 21. davor irgendwie auch egal.
Ja, es sind schon einige etwas gar nicht mehr so neuere News, aber dennoch nicht unwichtig und ja, du hast natürlich recht, dass so ein enormer Strom, weil dieses Feld auch irgendwie gerade so vibriert, was ja natürlich toll ist, aber man kommt kaum hinterher und leider müssen wir leider auch irgendwie so nebenbei arbeiten und irgendwie, wenn man Wissenschaft ernsthaft betreibt, das ist halt irgendwie mehr als ein 100%-Job. Das ist gut, ist jetzt nicht das einzige Gebiet, wo man sich irgendwie mehr reinhängen muss, aber es ist jetzt leider nicht Däumchen drehen, sagen wir das mal so. Und bei dir ist es ja auch ziemlich angespannt gewesen, aber gut, genau. Wir haben ja unsere Hobbys hier.
Ne? Genau. Dann lass uns doch vielleicht mal anfangen mit einem kurzen Nachtrag zur letzten Folge.
Genau. Ja, zum einen muss man sagen, wir müssen sagen, wir haben natürlich ein Thema komplett übersprungen und uns hat niemand auf die Finger gehauen. Das wäre natürlich das Teilen von Referenzen, was ja super wichtig ist und wofür es ja auch viele schöne Tools gibt, aber das haben wir komplett unter den Tisch fallen lassen. Das ist mir auch irgendwie später erst eingefallen. Da könnte man fast auch wieder ein separates Thema dazu machen. Wir können ja mal ganz kurz ein paar anreißen. Das eine ist definitiv Site You Like, was meines Erachtens das erste auf dem Markt war. Es gab dann auch später noch von Nature gab es Konotia. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob Konotia noch aktiv ist, denn Nature hat ja relativ viele Sachen in der Richtung so Web 2.0 rausgehauen und die dann irgendwann wieder eingestampft. Die sagen auch ganz klar, das ist experimentell, aber das Konotia war auch ganz schön, das habe ich eine Weile auch viel genutzt, aber ich glaube, das haben sie irgendwann eingestampft. Ein anderes Tool, was ich auch momentan nutze und auch komplett Open Source ist und wie ich finde, daher sehr praktisch ist Zotero. Das ist ursprünglich, hat das, glaube ich, als Firefox-Plugin, glaube ich, angefangen. Ne? Wo weißt du das? Oder kennst du das?
Mhm.
Und das Das gibt es auch standalone und das hat auch kann man sozusagen auch rein über einen Browser ansteuern, also rein über eine Webplattform, nicht nur als Plugin. Das nutze ich sehr viel und das ist auch mein zentrales Wissensrepository für meine Journale. Dann gibt es natürlich noch Mendeley. Und das habe ich auch eine Weile benutzt, das fand ich auch ganz cool. Ist mir hat immer ein bisschen schwer gelegen, dass das oder Magen gelegen, dass das halt nicht Open Source ist und ich da halt mein Wissen irgendwo dampe, auch wenn ich die Jungs, die das gemacht haben, sehr cool fand und das eigentlich ganz nett fand. Aber dann kam die dunkle Seite der Macht und hat es sich einverleibt. Mendeley gehört, hast du eine Ahnung, seit wann? Letztes Jahr irgendwann, ne?
Ich würde meinen Anfang letzten Jahres oder sogar Ende 2012.
Oh Mann, ja, die Zeit fliegt. Wie auch immer, Elsevier hat es aufgekauft. Ich habe mein Account danach gelöscht. Und schade, ich finde es halt ein schönes, praktisches Tool. Es hat vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sehr schön auch den Text darin zu annotieren. So heißt, man kann halt Marker setzen und solche Sachen. Das ist bei Zotero leider nicht möglich. Das war, glaube ich, ganz am Anfang ging das sogar, aber mittlerweile geht das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie es eingestampft haben. Auf jeden Fall ist Mendeley für mich damit keine Option mehr. Ich weiß nicht, was nutzt du oder nutzt du irgendwas in der Art oder
ja,
machst du das?
Ich habe lange tatsächlich Mendeley benutzt. Ich habe zwischenzeitlich immer mal mit Zotero experimentiert, aber ehrlich gesagt, ich bin mit keinem der Tools so richtig glücklich. Und naja, als Elsevier Mendeley gekauft hat, dachte ich mir dann auch so, naja, das wird an dem Tool jetzt erstmal nicht wahnsinnig verändert, aber irgendwie finde ich es doof und habe dann auch nicht mehr weiter beschäftigt. Haben ja einige dann auch nicht getan, zum Beispiel der Jason Hoyt, der ja mal Chief Scientist bei Mendeley war und dann, PJ gemacht hat, ne?
Stimmt,
war also nicht der Einzige, der da weggegangen ist. Und so richtig glücklich bin ich mit allem nicht. Dann habe ich mal so in die Runde gefragt und habe so ein paar Sachen genannt bekommen, die ich ganz cool fand. Die hatten aber alle so eher ein bisschen die Eigenschaft, sehr reduziert. Und so richtig glücklich bin ich damit noch nicht geworden. Und mittlerweile halte ich mir eigentlich eher so einen eigenen Bookmarking-Service. Und das, was so an Gruppen und sowas bei Zotero oder Mendeley mitkommt, also wo du auch dich in Gruppen anmelden kannst und dann so ein bisschen mitkriegst, was die Leute so an Studien oder sowas posten oder Artikeln posten oder sowas oder bei anderen lesen, anderen Leuten mitlesen oder deren Studienlisten oder sowas abonnieren. Da fehlt mir momentan noch so ein bisschen die Zeit, da wirklich mitzulesen und deswegen nutze ich die Funktion gerade recht selten und deswegen bringt mir das auch gerade nicht so wirklich viel.
Okay, es ist auch mal nachvollziehbar. Ich muss auch sagen, ich kriege mittlerweile mehr über Twitter zu gewissen Themen rein oder klar ein RSS-Feed zu gewissen Tags in PubMed und solchen Sachen. Das geht natürlich auch ganz gut. Klar, man hat nicht das Social Filtering, aber also zumindest beim PubMed, aber mir reicht das persönlich auch aus. Ja, das Zotero hat, by the way, kürzlich noch einen Funding-Schub bekommen. Ich musste mal nachschauen, das habe ich jetzt gar nicht rausgesucht. Die haben noch mal eine Menge Geld in die Hand bekommen. Bin mal gespannt, was sie daraus machen, denn es lag jetzt eine Weile brach und das ist halt leider auch eins von diesen Projekten, die halt irgendwie mal gemacht wurden, weil da Geld da war, weil da Funding da war und als das Funding dann auslief, wurde nicht mehr großartig daran gecodet und das ist sehr schade, weil da sehr viel Potenzial ist. Aber gut,
welches
jetzt kommt vielleicht noch was. Zotero.
Ah, ja.
Da kommt wieder was. Da kommt wieder was.
Ja, was ich erstaunlich finde bei diesen Tools, das ist irgendwie alles ganz nett. Ne? Aber es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist die Funktion, die so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal ist, wo ich jetzt unbedingt den dran habe, mich wieder anzumelden und das einfach auszuprobieren. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass die so ein Stückchen weit sich sehr einkapseln und wenig offen sind. Und ich glaube, da gab es jetzt auch, ich glaube, dass das kürzlich erworbene Funding bei Zotero war ja auch insbesondere oder soll insbesondere dafür angelegt sein, so ein bisschen über so eine erweiterte API nachzudenken und auch mal so in Richtung Altmetrics und sowas zu gehen und das Ganze ein bisschen aufzubohren. Insofern darf man sehr gespannt sein, wobei irgendwie $360,000 sind jetzt auch nicht die Welt, riesig.
Das ist richtig. Stimmt, hier Funding for Altmetrics Research and Expanding API, hast du recht, genau. Ja, mal gucken. Wir sind gespannt. Vielleicht hat es zur Folge, dass da vielleicht noch mehr Interesse an der ganzen Sache geweckt wird, gerade jetzt, wo die Alternativen eigentlich wegbrechen, sagen wir das so. Es wird sich zeigen. Also ich nutze es nicht gerne, aber es ist doch nutze ich es gerne. Na, ich habe Tools, die mehr Schmerz haben. Ne? Wir hatten das Thema Word ja. und solche Sachen. Oh, das ist eine gute Überleitung, by the way. Ne? Ich glaube, ich habe letztes Jahr gesagt, das Jahr 2004 wird hoffentlich das Jahr der kollaborativen Schreibtools für die Wissenschaft. Das war natürlich ein Versprecher. Das war natürlich 2014, sollte es sein. Danke, Oliver, für den Hinweis. Ja, gut. Ja, gut, aber wie auch immer, wir gucken mal, was bei Zotero rauskommt. Mendeley ist definitiv draußen. Vielleicht hat noch jemand andere Tipps für gute Tools, die kollaborativ sind und am besten noch Open Source. Und ich glaube, dann wird es sehr, sehr schnell dünn. Ich habe ganz früh noch JabRef genutzt, aber das ist nicht kollaborativ wirklich und halt auch nicht so online. Also zumindest, als ich es das letzte Mal genutzt habe. Keine Ahnung, ob sich das mittlerweile gebessert hat. Also, naja, gut. Steve Jobs ist leider zu früh verstorben und hat sich dieses Themas nicht angenommen, aber vielleicht gibt es ja noch mal einen anderen, der mal mit großer Vision da drauf schaut.
Genau.
Dann, ja, wir haben noch eins, und zwar, als ich unsere letzte Sendung noch mal angehört habe, ist mir so aufgefallen, es könnte sein, dass die Sache, ich habe ja erzählt, dass ich ein Manuskript an BioArchive submitted habe, ein bisschen falsch aufgenommen oder falsch verstanden sein können. Soll also heißen, ich habe ein Manuskript geschrieben für ein anderes Journal. Ich sage das mal ganz klar, Bioinformatics, ja. Mhm. So, die haben eine nette Open Access Option, das heißt, da kann man dann entsprechend auch ein Open Access Paper draus machen. Soll heißen, ich habe das da submitted und das ist sozusagen die Hauptanlaufstelle, wo das mal landen soll. Aber damit jetzt schon meine Kollegen früher draufschauen können, sozusagen die Community, habe ich das an BioArchive geschickt und theoretisch könnte man da auch diskutieren. Und aber das ist sozusagen keine klassische Submission im Sinne von, das wird dann mal ein Journal oder das ist ein Journal, das BioArchive, sondern ein Preprint-Server. Das ist nur für den Hörer, der das vielleicht vor so nicht wahrgenommen hat, das ist kein Journal, sondern es ist einfach nur ein Preprint-Server und weil ich da so im heißen Brei gesprochen habe, dass es irgendwo anders noch hingeht. Es geht sozusagen an ein anderes, richtiges Journal und ist aber jetzt schon vorher verfügbar und kann angeschaut werden. Das wird vielleicht nicht die letzte Version sein. Wenn ich dann irgendwie von Reviewern von dem anderen Journal, also von Bioinformatics, Feedback bekomme, dann muss ich dieses Manuskript anpassen und werde dann auch diese neue Version dahin packen. Und wenn eines schönen Tages mal mein Manuskript von einem Journal angenommen würde, dann werde ich das auch in dieser Version auf BioArchive kenntlich machen. Ja, die richtige Version ist in diesem Journal angenommen worden. Ja. Und ich hatte auch diskutiert, dass ich vielleicht da die Kommunikation mit den Reviewern auch hinterlasse und sage, ja, das kann natürlich sehr wehtun. Letztendlich ist das Ganze natürlich, wäre das dann Open Peer Review. Man muss natürlich sagen, den Leuten ist das dann nicht bewusst, wenn die sowas schreiben. Sprich, ich müsste dann auch erstmal nachfragen, ob das überhaupt machbar wäre. Dennoch, mal sehen, ob ich es mache, wie schon gesagt.
Du könntest zumindest anonym das Ganze posten und dann wäre es ja auch, also wenn du sozusagen das Peer Review woanders stattfände und du dann aber das Ergebnis des Peer Reviews publizieren würdest, das wäre ja auch eher so Open Post Peer Review oder sowas.
Ja, genau. Wie schon gesagt, mal gucken, ob wir es machen. Mal gucken, vielleicht kriege ich auch eine Ohrfeige und muss mit dem Manuskript auch irgendwo anders hingehen. Keine Ahnung. Ne? Oder muss es halt komplett umschreiben? Glaube ich eigentlich nicht, aber es könnte sein, dass ich es sozusagen nicht als wichtig betrachten, denn auch Bioinformatics hat so einen gewissen Filter. Dann habe ich schon ein paar Alternativen am Start. Und mal gucken, ob ich diesen Prozess da mal ein bisschen dokumentiere. Es ist jetzt auch, wie schon gesagt, kein großes Paper. Das ist ein Tool, was ich geschrieben habe. Und ich denke, da kann man vielleicht mal, nehmen wir das mal so als Beispiel in diesem Podcast, um den Werdegang so von einem Manuskript mal näher auseinanderzunehmen. Haben wir so hier den, wie sagt man, wie heißt das, so eine fortlaufende Geschichte zu dem Thema. Ich hoffe, die Geschichte ist nicht allzu lang, sondern ich kann euch beim nächsten Mal berichten, dass es angenommen wurde. Aber gut.
Also Developing dazu. Story ist okay, a Never-Ending Story ist irgendwie nicht so das, was jemand tendiert. Das, ne?
Muss man leider sagen, gibt es bei Papern auch und ich hoffe, das gehört nicht dazu.
Ja,
aber gut.
Stimmt.
Machen wir weiter.
Genau, wo wir gerade beim wissenschaftlichen Publizieren sind, da habe ich doch tatsächlich vergessen, in der letzten Folge ein Projekt zu erwähnen, das kurz nach einem sehr spannenden Projekt veröffentlicht wurde. Und zwar gibt es, ich glaube, unter der Federführung des Open Science Lab an der Technischen Informationsbibliothek Hannover ein Projekt, was sich nennt Handbuch Co-Science. Ich glaube, das ist im Rahmen der CeBIT entstanden, auf so einem Booksprint, wo eine Reihe von Experten, würde ich sie mal nennen, dazu aufgerufen war, an diesem Buch zu schreiben. Das Ganze ist zum Thema, so ein bisschen wie der Name schon erahnen lässt, Co-Science, gemeinsam forschen und publizieren mit dem Netz. Deckt also vieles von dem ab, was wir in der letzten Folge eigentlich behandelt und oder mehr angeschnitten haben. Und das Ganze war ein offenes Projekt. Also es gibt diese 15 Initialautoren. Da gibt es eine ganze Reihe von Bekannten darunter. Martin Fenner, Christian Pauschke, Lambert Heller. Heinz Pampel und diverse andere, die nicht unbekannt sind, gerade wenn man sich mit dem Thema im Netz beschäftigt. Genau. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da auch gern gesehen ist, wenn man sich im Nachgang noch beteiligt. Und damit verbunden, beziehungsweise ein Vorläuferprojekt, würde ich es fast nennen, ist ein weiteres offenes Buchprojekt mit dem Titel Opening Science, The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing. Das ist ein Buch, was auch als Mehrautorenwerk entstanden ist und zwar mit einem sehr, sehr spannenden Konzept, finde ich. Das Ganze ist online und frei verfügbar und zwar als sich entwickelnde Variante mit GitHub-Anbindung, sprich also die Autoren, auch hier gibt es diverse bekannte, Sönke Bartling, Sascha Friesike, diverse andere, Cornelius Puschmann und diverse andere Autoren. Der Text ist also, entwickelt sich oder wird fortentwickelt, man kann sich daran beteiligen. Und parallel dazu kann man das Ganze als ganz normales Hardcover gedrucktes Buch erwerben und man kann das Buch bei Springer Open, glaube ich, auch online runterladen, ansehen, ich weiß nicht so ganz genau.
Lesen, schreiben Sie ja zumindest, genau. Ja, was auch immer das heißt.
Ja, genau, habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Also beides zwei, also auch inhaltlich ganz, ganz spannende Bücher, weil sie einfach viel von dem, was wir hier auch diskutieren, abdecken. Die meisten Autoren sind halt Leute, die das entweder selber praktizieren oder sich damit auch auf der forscherischen Seite auseinandersetzen. Und beides Dinge, die ich äußerst spannend finde von ihrer Entstehungsart. Das Einzige, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, ist, ob sozusagen das Kapitelschreiben auch schon öffentlich stattgefunden hat oder ob erstmal im stillen Kämmerlein geschrieben wurde. Wäre ja auch nicht schlimm, um so ein bisschen sich den erstmal zu konzipieren und erstmal so ein Stückchen Futter zusammenzuschreiben, bevor man das dann veröffentlicht. Auf jeden Fall finde ich super, dass es da angelegt ist, sich weiterzuentwickeln, dass man dieses Buch updaten kann und damit kriegt man natürlich irgendwie ein schönes, fortlaufendes Werk hin, was man stets und ständig irgendwie auch weiterführen kann mit aktuellen Entwicklungen, mit aktuellen Beispielen. Und jetzt überlege ich gerade, wo ich das so sage, wie würde man das eigentlich hinkriegen, dass man in einem gedruckten Buch sozusagen so eine Versionshistorie macht. Also, dass man, klar, man könnte sich jetzt jede Auflage sozusagen einmal drucken lassen, ne? Aber dann wäre cool, wenn in allen folgenden Auflagen sozusagen an der Seite irgendwo so ein Zeichen wäre, dieses war in anderen Auflagen davor anders formuliert oder sowas. Also wie so ein Diff, dass man so ein Diff anzeigt.
Also sorry, ich glaube, da kann totes Holz einfach nicht mithalten.
Ja,
also,
ja.
Das ist einfach die Limitierung von einem Buch. Also,
ja, stimmt.
Muss man einfach akzeptieren. Ist halt, kann man halt toll Feuer mitmachen, aber das war es dann auch schon.
Genau.
Okay, ich bin ein bisschen radikal, ja. Nee, also, aber ist vielleicht einfach, muss einfach so sehen, das ist halt nicht möglich, wie du halt beim Wiki oder bei, kannst einfach auf die History klicken oder auf die Geschichte klicken, siehst das dann, auf die Versionierung und bei Git kannst du es halt auch anschauen oder bei ähnlichen Tools. Ein Buch ist halt einfach ein Buch und da dann jetzt doch irgendwie die an der Seite Streifen zu machen, ja, das war mal anders, das bringt einen dann ja auch nicht weiter, ne? Das ist ja.
Ja, stimmt.
Das war's dann. By the way, ich hab jetzt mal hier kurz auf das hat mich doch interessiert, bei dem Open Springer Open Book geklickt. Das ist ja irgendwie irreführend. Also, sorry, das ist jetzt ein bisschen abwegig. Hier steht, ne? Free Preview. Da, ich kann das Ding für 53,49 € in den Warenkorb legen. Dann steht unten, Open Access. This book is an Open Access book, which is freely available online to anyone anywhere. Aber da unten kann ich hier nur irgendwie Table of Content, Preforce und Sample Pages irgendwie runterladen.
Aha, okay.
Gut, wahrscheinlich ist es, ich klicke mal auf das Free Preview. Naja, weiß nicht, vielleicht haben die das einfach nicht in ihr System reinbekommen, was die damit wirklich abbilden wollen von Freiheit. Aber gut, wir können ja hier uns bei den anderen Sachen durchklicken. Also ich will das nicht bashen, soll nur heißen, ich bin hier etwas überrascht, wie das bei Springer umgesetzt wird. Aber ihr könnt einfach auf die linke Seite drücken, das ist eh einfach nativer, das ist sozusagen die Webform und da sieht das auch ganz schick aus und
genau.
Das ist
und wir hatten ja schon vor zwei Folgen so am Rande mal erwähnt, dass diese ganzen Initiativen, die bei vielen Verlagen, unter anderem auch Springer, jetzt stattfinden, so immer leichtes Geschmäckle von Open Washing haben anstelle von wirklichem Open Access. So richtig bin ich mir da auch noch nicht ganz klar, was das eigentlich werden soll.
Es gibt auch viele Sachen, wo du dann auch so ein Schlösschen siehst, was offen ist, was dann irgendwie Open, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber eben nicht explizit Open Access, soll heißen, der Autor zahlt dafür, aber man hat nicht die Rechte da dran. Es soll nur heißen, es ist frei wie frei Bier, aber nicht wie Freedom sozusagen.
Ja,
gibt es halt leider auch alles.
Sehr, das ist, sehr schön.
Das ist, ja.
Und,
oder auch nicht.
Genau. Und was dann noch vom Oliver zur Folge, jetzt gar nicht mal so zur letzten Folge, sondern zur Folge davor, aber was auch zur letzten Folge ein Stück weit passt, in die Kommentare gepostet wurde, was so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, ist ein Buch, was auf dem Open Science Framework zur Verfügung steht und zum Teil, glaube ich, auch auf dem Open Science Framework entstanden ist. Nennt sich Implementing Reproducible Research. Ich kenne leider bloß eine der Autoren, Victoria Stodden. Zumindest die Leute, die sich so ein bisschen mit Data Science beschäftigen, denn die Gute ist an der Columbia University, glaube ich, forscht die zum Thema Data Science und ich glaube auch so Data Engineering und sowas. Also die hat so einen sehr zahlenlastigen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, datenlastigen Blick auf die Welt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz, ganz spannend ist. Auch hier hat man ganz, ganz viele Autoren, auch hier bekannte Namen, Peter Murray Rust unter anderem. Und es gibt drei große Bereiche. Das eine ist Tools, das andere ist Practices and Guidelines, was ich super finde, dass endlich mal jemand aufsteht und sagt, und jetzt geben wir euch hands-on Guidelines, von denen ihr starten könnt. Und der dritte Teil widmet sich dann dem Thema Plattformen. Also finde ich ganz so auf den ersten Blick super spannend. Und was ich natürlich toll finde, ist, dass es frei verfügbar ist und dass es das Open Science Framework nutzt. Danke, Oliver, für den Hinweis. Kann ich, glaube ich, empfehlen, auch wenn ich es noch nicht gelesen habe.
Also ich hatte es kurz auf Twitter gesehen und hatte auch kurz reingeschaut, aber bei mir ist es dann auch vorbei, also auch leider wieder entfallen und ich konnte auch nicht rausschauen. Von daher ist es wirklich super, dass der Oliver das nochmal ausgegraben hat und uns nochmal da gepostet hat. Da danken wir ganz herzlich, ja.
Joa.
Dann, ich hatte es ja kurz, oder mir, beziehungsweise ich hatte es erwähnt, aber mir ist nicht mehr genau eingefallen, was es war. Und zwar hatten wir es als Beispiel für Open Notebook Science, habe ich gesagt, ja, da gibt es dieses eine Labor in UK und ich weiß jetzt auch wieder, was es war. Das ist dieses Projekt Useful Chem, also nutzbare Chemie, die als, ich glaube, ganz ursprünglich haben sie einen Blog benutzt, wo sie ihre Experimente gepostet haben. Da ging es, glaube ich, hauptsächlich um die Erforschung von Malaria-Mitteln von Seiten von Chemikern sozusagen. Und man muss sich vor Augen halten, Malaria ist halt eine Krankheit, die wirtschaftlich total irrelevant ist für große Pharmaunternehmen. Von daher ist es für für die ich jetzt auch kein, sagen wir so, ist es ein netter Ansatz zu sagen, okay, viele Leute leiden unter Malaria, es ist ein wichtiges Problem, es wird nicht von großen Unternehmen angegangen, also machen wir das so, wir sehen jetzt auch nicht groß die Gefahr von Konkurrenz und deshalb packen wir es alles raus. Und das war zumindest ein paar Jahre lang war das wirklich das Flaggschiff oder das Beispiel, wenn man über Open Notebook Science gesprochen hat. Das sei hier nochmal verlinkt. Ja, und das ist eigentlich jetzt die Möglichkeit für einen ganz galanten Übergang zu unserem Hauptthema, wie schon gesagt, Backlog-Arbeiten, denn da ist mir was vor die Flinte gekommen, und zwar ist das Open Source Malaria. Das ist scheinbar ein ganz ähnliches Projekt, was das auch vorantreiben möchte. Allerdings wollen die hier Wissen von Big Pharma nutzen. Und ich habe gerade gesagt, da ist gar nicht so viel angefallen. Ich denke mal, das sind sekundäre Daten, die auftreten, beziehungsweise ja sozusagen Stoffe, die anderweitig ausfallen. Und man sieht hier auch, wenn man auf das opensourcemalaria.org geht, hier werden richtig chemische Formeln, also Synthese von verschiedenen Substanzen laufen hier in der Project Activity durch. Ich muss leider gestehen, ich hatte jetzt nicht genug Zeit, da noch weiter einzutauchen, aber ich denke, es reicht hier mal, den Finger drauf zu lassen und da nochmal vielleicht reinzutauchen eines schönen Tages. Aber das ist was man sich was man im Auge behalten sollte, auch als nettes Beispiel, wie man solche Sachen angehen kann und was da eigentlich geht. Ich glaube, jetzt haben wir, ja, wenn wir schon auf der Schiene sind, was auch in die Richtung geht, ist das Open BioSage, die machen das eigentlich für Krebsforschung. Die sind, glaube ich, in Seattle. Ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz zugegen. Die machen auch einen offenen Approach für oder offenen Ansatz für die Krebsforschung.
Was ich, wie war das weiter? Open BioSage?
Ich guck mal kurz nach.
Genau. Was ich so bei diesen Projekten immer ganz schwierig finde, meine erste Assoziation damit ist tatsächlich Citizen Science. Dabei trifft es das nicht. Nee, aber es ist, also ich finde da, ich weiß nicht, warum das bei mir so eine Assoziation hervorruft, ob das dieser Open-Source-Gedanke anstelle von, also ob das so ein Wording ist, was mich da eher in diese Verständnisrichtung bringt, oder ob es tatsächlich ein Merkmal ist, das an diesen Projekten dran ist. Aber irgendwie habe ich da so die erste Reaktion ist so, oh, Citizen Science, super. Naja.
Ja, es ist den Citizen Scientist fehlt halt leider das Equipment für solche Sachen. Kannst du viele gute Sachen machen, aber hier würde ich sagen, da brauchst du schon härteres oder mehr Equipment, was auch als dem ja noch einfach nicht zugänglich ist. Ich überlege gerade, wie man das umsetzen könnte als solches. Das heißt, man könnte höchstens, ja, okay, man könnte das von Seiten der Datenevaluierung oder Datenaufnahme in diesen Malaria-Gebieten, da könnte man sowas machen. Das ist vielleicht ein anderer Punkt. Ich komme natürlich wieder voll von der biologisch-chemischen Seite und habe das jetzt voll ausgeklammert. Nee, also da hast du recht, da könnte man das natürlich voll machen und sagen, okay, oh, wir haben hier wieder so und so viele Fälle in dem und dem Dorf und werten das aus und packen das auf eine Plattform, ja.
Ich surfe hier gerade so nebenbei auf diesem Open Source Malaria rum. Lustig übrigens, USM ist ja eher so Open
Source. Ja, Open Source.
Naja, gut.
Hausaufgaben nicht gemacht, ja.
Genau. Und dahinter, hinter den ganzen, wie nennen sie es hier? Compounds heißen, glaube ich, oder nennen, oder ein Teil davon, Teil dieser Beiträge, dieser Project Activities nennen sie, glaube ich, Compounds. Und viele davon, oder die meisten, glaube ich, sogar liegen ja auf GitHub. Ne?
Genau, also, der Link geht auf GitHub rüber, genau.
Also auch hier wieder ein Beispiel dafür, wie man GitHub ganz gut einsetzen kann, wobei das wahrscheinlich genauso gut mit dem Open Science Framework gehen würde.
Ja, das ist halt noch am Wachsen und während Git und GitHub halt einfach eine etablierte Sache ist. Aber ich denke auch, also du hast mir letztes Mal, wie schon gesagt, richtig da Appetit auf dieses Tool gemacht und ich denke, ich werde mich da auch demnächst mal weiter reinhängen. Hat echt Potenzial. Und wir hatten es auch in den, jetzt springen wir doch ein bisschen wieder zurück zu den Hausmeisterthemen fast. Der Oliver hat es halt auch gesagt. Wir hatten ja ursprünglich diese Sache, okay, wir haben hier ein großes Datenset und jetzt will das jemand verändern und wie weiß ich, wer denn da was gemacht hat, so in etwa. Oder wer sagt mir, dass wer sagt mir, dass da jetzt nicht Sachen verändert wurden, die ich gar nicht verändert haben wollte, so in etwa. Und da wäre eigentlich das Open Science Framework doch klasse. Da dumpe ich meine Daten rein, mache mein Projekt und dann kommt hier ein anderes, oh, die Daten kann ich ja irgendwie recyceln und anders machen, dann forkt er einfach dieses Projekt, macht seine Evaluierung und macht seine Sachen, was auch immer, verändert die Daten. Und dann ist diese Data Lineage, also diese Datenabstammung, ganz klar vorhanden und ganz klar nachvollziehbar. Das finde ich eigentlich echt cool.
Ja, auf jeden Fall. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel Beteiligte gibt, leider Gottes. Es scheint schon ganz schön was los zu sein. Also ist jetzt keine Aktivität. Ne? Also wenn man sich so die Zyklen anguckt, irgendwie so 28., wohl 25., 22., 21. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass Wochen, Monate oder länger sogar dazwischen liegen. Aber es scheint mir doch relativ wenig Leute zu sein, die das vorantreiben. Also wahrscheinlich sind solche, auch die Herangehensweise an solche Projekte, entweder noch so neu, dass die Beteiligungsschwelle noch so ein Stückchen weit zu hoch liegt, oder es ist vielleicht auch einfach so ein Nischenthema, oder diejenigen, die sich damit befassen, sind halt eher nicht so auf der Open-Schiene. Ich weiß nicht so ganz genau.
Ja, also sagen wir so, man muss das gar nicht mal so open betreiben, theoretisch. Deshalb habe ich mir mal überlegt, ob man das selber hosten kann. Denn damit kann man die Leute, ja, wie soll man sagen, an die Sache heranführen. Wenn ich an der Uni sage, hey, ihr wollt ein Projekt mit uns machen, also sozusagen, die kommen zu mir als Bioinformatiker und sagen, okay, wir haben halt die und die Daten, die wollen wir analysieren, sage ich, wie wäre es, wenn wir das mal richtig toll dokumentieren und dass jeder weiß, wo wir gerade sind und wie das gerade abläuft. Ich habe hier eine Seite aufgesetzt, da könnt ihr eure Sachen ein bisschen dokumentieren, könnt dann die Experimente beschreiben. Wenn wir dann die Sequenzierdaten haben, mit denen ich hauptsächlich arbeite, kann ich die dann da hochladen. Da muss ich mal gucken, by the way, wie das gut geht mit dem Hochladen und wie ich sozusagen meine Ergebnisse, die ich über Skripte und halt Programme erstellt habe, wie ich die da einbinde. Aber dass sozusagen die Sachen da sind und dann könnt ihr euch da die Grafiken runterladen und dann könnt ihr was dazu schreiben und dann könnt ihr mir noch sagen, was soll ich denn als nächstes machen oder welche Analysen könnten denn die Sachen noch verbessern und so. Ich würde das den Leuten gar nicht mehr so über das Open verklickern, sondern einfach so, hey, du hast eine tolle Dokumentation, mit der wir zusammen an was arbeiten können und ja, im Nachhinein hast du noch die Möglichkeit, dieses Projekt vielleicht sogar offen hinzustellen eines schönen Tages. Muss man nicht machen, aber wäre doch nett.
Ja, ja.
Mehr so vom Kollaborativen als vom Offenen.
Ja. Also so hat es ja bei vielen Sachen auch angefangen, ne? Also gerade in der Repository-Entwicklung, das war ja auch sozusagen das Selbstgehostete in dem Environment, das die Wissenschaftler gewöhnt waren, nämlich in ihrer eigenen Institution und dann von da aus nach außen gewandert. Jetzt ist halt hier was man von außen erstmal in die Institution holen könnte oder in welchem Kontext auch immer und da im gewohnten Umfeld mitarbeiten könnte und dann bei Wohlgefallen oder vielleicht sogar Überzeugung dann das auch außerhalb dieser gewohnten Gefilde benutzen kann.
Genau, und da sehe ich mich jetzt sozusagen in der Verantwortung als jemand, der in der Institution sitzt und sozusagen für eine Core-Unit arbeitet, also der anderen Leuten sozusagen die wissenschaftlichen Dienstleistungen anbietet. Genau da sehe ich doch meine Möglichkeit, die Leute auf diese Schiene zu bringen. Ja, deshalb möchte ich das Ding selber hosten können. Ja, das ist sozusagen meine Motivation, weil ich die Leute leichter an die Hand nehmen kann und sage, ja, das liegt hier auf unserem Server, da kommt niemand anderes drauf, musst keine Angst haben, das ist nur für uns und dann irgendwann später halt so, kann man das dann wieder freistellen, wenn man das denn möchte, wenn ihr damit zufrieden seid, so in etwa. Ja, wenn ihr sozusagen hier was vorantreiben möchtet, dann kann man das online stellen. Dann habt ihr sozusagen nicht nur eine tolle wissenschaftliche Publikation, sondern habt gleich noch ein tolles, heißes Eisen angegangen, habt gleich was, auch von der Methodik her was Tolles, Neues gemacht. Könnte ich mir vorstellen, dass das aufgeht. Kann auch sein, dass manche das dann irgendwie nicht so gerne offen haben, aber ist egal, dann haben sie zumindest mal mit sowas rumgespielt und sind damit vertraut und vielleicht beim nächsten Projekt nutzen sie es dann. Keine Ahnung.
Ja, ich habe gerade geguckt, leider gibt es noch immer nicht den Source Code vom Open Science Framework auf GitHub, aber ich habe gesehen, irgendwie vor einem Monat ist so eine Test-Library für R zumindest bei GitHub gelandet. Okay. Also da scheint man auch fleißig daran weiterzuarbeiten, diverse Analyse-Tools vielleicht auch etwas enger mit einzubinden.
Ja. Mir sind die Jungs auch immer auf einer ganz anderen Sache über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob du, ich glaube, es heißt Git-Tip nennt. Das ist sowas wie ähnliches wie Flutter, aber ich glaube, wöchentlicher Abstand ist mehr auf dem US-Markt irgendwie verbreitet. Und also GitHub im Sinne von, okay, du machst dir Open Source Software, ich gebe dir ja Geld dafür, wobei das halt nicht nur auf Software, sondern halt auf jeglichen Content halt ja, sich anwenden lässt. Und da ist dieses COS, wie heißt das, Center of Open Science, die sozusagen hinter dem Open Science Framework sitzen, sind mir da relativ oben ins Auge gesprungen, als welche, die, glaube ich, relativ viel Geld bekommen. Das muss man mal nachschauen. Wir schweifen etwas ab, aber
Ah, dafür
das
ist das
gehört ja
da.
dazu. Ne? Das ist ja eigentlich Therapie für uns hier.
Genau.
So, genau, die haben hier schon, wenn ich das richtig sehe, ist das Komma richtig gesetzt hier? Nee, dann ist es, okay, sorry. Kleiner Fehler. Die haben nur $125 bekommen bisher. Ich dachte, es sei mehr gewesen. Ja.
Git-Tipp. Ah ja.
Git-Tipp.com.
Ja, kannte ich auch noch
Also
nicht.
ich bin ja persönlich weiterhin großer Flutter-Freund. Ich sehe auch noch nicht hier den Vorteil. Ich habe mir trotzdem hier mal einen Account geklickt. Mal sehen, ob ich mich damit. Habe ich auch erst gerade vor ein, zwei Tagen, glaube ich, gemacht oder so. Oder doch, ja. Und da sieht man gleich, ich weiß nicht, ob ich hier in der Bubble sitze, aber wenn ich hier auf die erste Seite gehe, habe ich relativ mittig unten COS.io und das sind ja die Jungs von dem Center of Open Science, ne?
Genau. Ah ja, nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht.
Also,
Das kannte ich in der Tat noch nicht.
ja.
Sehr schön.
Ja, mal gucken, wie schon gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht wirklich evaluiert, aber ist vielleicht auch nett, vielleicht auch hier wieder freie Wissenschaftler, die sich finanzieren wollen. Ich glaube es nicht, nein, noch nicht, aber wir hatten mal, da kann ich jetzt auch wieder ausholen für Flutter, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir Flutter kurz erklären, vielleicht sollten wir das Konzept allgemein erklären. Also Flutter und auch dieses GitHub hat folgendes Prinzip, oder die haben hier zwei unterschiedliche, deshalb gehe ich erstmal auf Flutter ein. Flutter wurde nebenbei von dem, na, wie heißt der? Na, mit unter einem der hinter
Peter
Pirate
Sunde.
Bay, Peter Sunde, genau, gemacht, weil der einfach sagt, okay, es gibt Leute draußen, die machen Content und die sollen auch dafür Geld bekommen, aber wir wollen das halt nicht über große Konzerne machen, die halt irgendwie den Künstler oder den Schöpfer, nennen wir mal allgemein, irgendwie da ausbeuten, das meiste bei dem landet, sondern wir bieten hier eine einfache Plattform, wie man mit kleinen Zahlungen oder zur Not auch größere, wie man diese vom Konsumenten an den wertgeschätzten Künstler oder Schaffer leiten kann. Und mit Flutter macht man das halt so, man erstellt sich ein Konto, überweist dann ein bisschen Geld über verschiedenste Möglichkeiten und sagt dann, okay, pro Monat möchte ich 3 €, 15 €, 100 € verteilen, was auch immer, das ist relativ frei. Und dann gibt es auf den Webseiten von verschiedenen Nutzern, die auch Flutter sozusagen oder ja die Möglichkeit bieten, Flutter-Spenden anzunehmen, haben einen Flatter-Button für jedes Item, was sie da produzieren. Also sei es ein Blogpost, sei es ein Podcast. Vielen Leuten ist das vielleicht bei uns hier schon aufgefallen. Matthias hat das ja schon länger eingebunden, Flatter. Man kann theoretisch auch einfach GitHub-Accounts flattern, wenn jemand noch keinen hat. Wie auch immer, auf jeden Fall hat man Möglichkeiten, verschiedene Werke, nennen wir das mal vielleicht ganz grob, also Blogposts, Podcasts, Bilder, was auch immer, Source Code zu flattern und am Ende des Monats schaut sich Flutter dann an, okay, dieser Flutter-User hat, sagen wir mal, 20 Leute geflattert, er hat 10 € in seinem Töpfchen pro Monat und dann werden diese 10 € durch diese 20 Leute geteilt, dann bekommt jeder 50 Cent, wobei da wird noch ein bisschen was abgezogen, aber grob so geht das auf. Das heißt, es wird dann einfach ich glaube, wir haben es als Kuchen dargestellt, von diesem Kuchen werden halt einfach gleich große Teile abgeschnitten, die dann jedem zukommen. Und das für manche Leute geht das sehr gut auf, ne? Unser Podcast-Papst Tim Pridloff hat da größere Mengen und der dokumentiert das auch sehr gut, was er da einnimmt. Wer ist denn noch eigentlich so ganz gut dabei? Hast du das im Kopf? Ich wüsste es jetzt gar nicht.
Naja, viele Podcaster, ja? Also Holger Klein macht, glaube
Ja,
ich,
stimmt.
einen ganz,
Ja.
ganz guten, ganz gut,
Ja.
eine ganz gute Unterstützung für sich monatlich. Dann gibt es eine Reihe von Blogs, die recht erfolgreich sind. Also Netzpolitik macht, glaube ich, immer mal ein bisschen. Die Taz
Die
hat es
Taz hat es auch, genau. Ja.
mittlerweile eingebunden und ist jetzt, glaube,
Ist aber
wird da
nicht so
dran nicht
viel.
reich,
Also,
ne? Aber für eine freiwillige
nee.
Spende taugt das, glaube ich, schon ganz
Ja.
gut. Ist halt noch recht europäisch und genau. insbesondere deutschlastig. Also irgendwie haben die Flatter-Jungs das geschafft, hier in Deutschland schnell Fuß zu fassen und haben dadurch hier auch eine ziemlich gute Verbreitung. Es wandert so langsam rüber in die USA, ja. habe ich das Gefühl.
Ich denke, die lokale Verbreitung lässt sich doch sehr stark auf Herrn Pridloff zurückführen. Ne?
ja.
Oder auch auf Holger Klein.
Ja, ja.
Also das ist, denke ich schon, die haben halt auch, sag mal, große Hörerschaft, sage ich mal, die das halt auch entsprechend vorantreibt, denke ich. Ja, ja gut. Und wahrscheinlich ist das halt auch der Grund, weil halt Flatter, wie du selber sagst, mehr so im europäischen Bereich groß ist, dass dieses GitHub jetzt in mehr USA, in den USA sich etabliert. Warum auch immer. Ja. Gut. Auf jeden Fall, so, jetzt sind wir doch ziemlich weit von der ganzen Sache abgekommen, aber vielleicht ist das für einige doch noch was Neues gewesen. Soll einfach heißen, ich bin über dieses Center of Open Science nochmal über GitHub gestolpert, dass sie da aufgetaucht sind. Mit einer kleineren Menge an Geld, die ich jetzt dachte, aber wer die Jungs unterstützen möchte, kann auch hier spenden.
Die Funktionsweise ist aber die gleiche, oder?
Ich meine ja, nur dass sie es wöchentlich, glaube ich, aufteilen. Wobei, die verteilen es nicht. Du kannst das, glaube ich, hier konkret, den konkreten Betrag den Menschen zukommen lassen, wenn ich das hier richtig sehe.
Ah ja, stimmt. Sie machen es wöchentlich jeden Donnerstag? Ah ja, okay. Na gut.
Wie auch immer.
Ja, genau. Kann man sich mal genau mit beschäftigen. Was ich ganz, ganz schön finde, ist, die haben eine Stats- und eine Charts-Seite, also wo man so ein bisschen gucken kann, wie viele Leute nehmen eigentlich teil, was wird da so bewegt und verschifft. Und man kann sich so ein paar Charts angucken, so die Entwicklung der aktiven User und der wöchentlichen Gifts, nennen sie das. Finde ich ganz gut. Also so auch mal ein bisschen Charts oder überhaupt ein bisschen Statistik und dann ein bisschen Visualisierung darüber zu vertreiben, finde ich immer eine ganz gute Idee. Würde ich mir übrigens auch beim OSF wünschen.
Stimmt, da hast du ja mal nachgefragt.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, ja, ja. By the way, das, was ich vorhin meinte, ist Sage Bio Networks. Und das sieht mittlerweile doch sehr viel anders aus, als ich dachte. Also der John Wilbanks ist da eingebunden und der Stephen Fry und so. Das ist schon relativ groß geworden. Ich dachte, das sei ursprünglich, oder vielleicht ist es das auch ursprünglich auf Krebsforschung ausgerichtet. Die haben auch dieses Tool, das nennt sich Synapse, also Synapse, für kollaborative, also als kollaborative Plattform, allerdings mehr so vom Computational-Bereich her. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da jetzt nicht mehr ganz up-to-date, was die genau fahren. Ich weiß, die haben mal in Richtung Krebs angesetzt. Vielleicht machen sie das auch weiterhin. Diese Seite ist, muss ich sagen, ein bisschen unübersichtlich mit geworden, für mich zumindest. Wir können da nochmal nachhaken, aber das ist auf jeden Fall auch ein starker Mover in dem Gebiet gewesen.
Kommt wohl ursprünglich aus dem Fred Hutchinson Cancer Research Center. Also genau. Dürfte sehr stark aus der Krebsforschung kommen. Ja,
ja genau.
Aha, ja.
Ja.
Interessant. Es ist immer wieder erstaunlich, was man so alles Neues lernt. Das finde ich immer großartig.
Es ist ja so ein Riesenhaufen da draußen.
Ja.
Da kann man sich nur so von den Seiten heranschleichen und einzelne Sachen erschlagen. Ne?
Genau, genau.
Ja. Gut, versuch mir die großen Sachen abzugreifen. Ja, du warst ja ein großer Freund, und ich bin es natürlich auch, aber du hast das ja sehr, sehr schön rausgekratzt, der Open Access Button, den wir ja schon in vorherigen Sendungen mehrfach schon, glaube ich, angesprochen haben. Ne? Mindestens einmal,
ja.
Wenn nicht sogar mehrfach.
Ja, ja, großartig. Das, seitdem ich darauf gestoßen bin, und das war, glaube ich, noch vor dem offiziellen, also weit vor dem offiziellen, aber auch vor dem Beta-Launch, weil ich die Typen einfach so klasse fand. Das ist ja eine studentische Community. Ne? Natürlich stehen auch so ein paar Altvordere mit im Hintergrund, aber im Prinzip ist es diese Gruppe aus Studenten, die man auch total easy erreichen kann, die auch sehr kommunikativ sind. Und ich finde das Projekt einfach grandios. Also so einfach wie das ist, so ein Alarmbutton, jedes Mal, wenn ich mich aufrege, sozusagen, und ich würde ohnehin einen Tweet absetzen, so nach dem Motto, oh, ich laufe hier schon wieder in eine Paywall und hat nicht einer vielleicht. Das nehmen mir die Jungs ab und machen es vor allen Dingen auch in einem bestimmten Format. Und wir haben ja die letzte Sendung über Formate gesprochen, ne? Also, dass man sozusagen das, woran es immer scheitert, ist so ein Stückchen weit ein festes Format, auf das man sich einigen kann. Und der Button hat halt einfach genau das. Du klickst da drauf und kannst dann noch irgendwie einen Tweet absetzen und sonst was. Und es wird verzeichnet und du siehst, wo andere User genau in dasselbe Problem laufen. Und du kannst dir irgendwie untereinander helfen unter dem Hashtag und sowas. Es ist einfach mir ein sehr, sehr sympathisches Projekt.
Genau. Und wenn man die Jungs mal anschauen will, zumindest zwei von denen, ja, oder worauf wir hinaus eigentlich wollten, ist auf Indiegogo, also einer Plattform zum für Crowdfunding, die wir auch letztes Mal schon hatten, für das DNA Digestor genannt hatten, da gibt es jetzt auch eine Initiative von denen, also eine Initiative zum oder eine Spendensammlungsinitiative von dieser Gruppierung, und die wollen einfach Geld haben, um die nächste Generation dieses Buttons an den Start zu bringen. Sie zielen auf 20.000 Pfund, ja. Sind bei 7%, ist wieder Flexible Funding. Also, wer da Bock hat, die haben auch so coole Namen hier, so für 5 Pfund ein Digital High Five. Ne?
30, ja. Guaranteed Laughs. Finde ich super.
Ja, und dann, ja gut, dann bei 40 kann man, da kriegt man gleich einen Beta-Access, das ist schon gar nicht schlecht. Also, das ist eine tolle Sache, das kann man wirklich unterstützen. Da werde ich, glaube ich, auch noch mal mich ransetzen. Das T-Shirt von wie heißt das? DNA Digest habe ich mir, by the way, wirklich jetzt geklickt sozusagen. Also sprich, ich habe diese Aktion unterstützt. Mal gucken, wann das ankommt. Ich mache dann vielleicht ein Foto oder so. Ja. Wie auch immer.
Was hier, ich so ein bisschen nicht ganz so verstehe, ist, also sie haben relativ wenig darüber relativ wenig darüber verlauten, was sie denn eigentlich konkret technisch jetzt angehen wollen. Ja. Also sie sagen halt, es soll halt irgendwie in die Weiterentwicklung des Tools gehen, in die zweite Generation, es soll irgendwie so ein paar groundbreaking new Features geben, aber sie halten sich da relativ verdeckt, und sie hatten eine Umfrage gestartet, wo man sich daran beteiligen konnte, wo man so ein Stückchen weit aus seiner eigenen Idee mit einfließen konnte. Ich habe jetzt allerdings noch nicht viel gelesen über irgendeine Auswertung dazu. Insofern, das hätte ich mir natürlich gewünscht, obwohl ich jetzt auch noch nicht in das Video reingeguckt habe oder sowas, ob da groß was drin steht.
Nee, da war auch nicht wirklich was drin. Das ist alles sehr vage gehalten, meines Erachtens. Und gut, vielleicht wollen die es auch ein bisschen vom Geld abhängig machen oder so, aber meines Erachtens, oder ich überlege gerade, da war nicht mehr viel Information dabei. Die hätten es vielleicht staffeln können. Das gibt es häufiger bei solchen Projekten, wenn sie sagen, okay, wenn wir so und so viel erreichen, dann bekommen die dies und dies Feature, wenn ihr so und so viel erreichen, das und das Feature. Man kann natürlich auch sagen, also so ein Software-Development-Projekt ist natürlich auch nicht immer besonders übersichtlich. Und wenn man jetzt irgendwie große Versprechungen macht und dann irgendwann das Geld ausläuft, weil man eben sich in eine Richtung verrannt hat, dann kann das natürlich wehtun. Und vielleicht machen die es auch aus dem Grunde so, dass sie sich einfach etwas bedeckter halten und halt sehen, okay, erstmal gucken, was kommt an Geld rein und was machen wir dann damit oder was versuchen wir denn zuerst. Also jeder, der schon mal Software entwickelt hat und das vor allen Dingen unter einem preislichen Hintergrund, also so heißen irgendwie, man hat so und so viel zur Verfügung und möchte jetzt hier was zum Fliegen bringen, dann weiß man, das ist nicht immer super abschätzbar, gerade wenn man das noch nicht so viel gemacht hat.
Ja. Ich glaube, ich werde die einfach mal anschreiben, mal fragen, was sie so vorhaben. Vielleicht sagen sie cool. Auch irgendwie hier, klar, oh, verdammt, vergessen, da ziehen wir noch ein Update hinterher und geben zumindest mal so einen leichten Ausblick, was uns denn so vorstellbar erscheint.
Du bist einfach ein Kommunikator, das ist so, weißt du, das, du hast recht, natürlich ist das Einfachste. Ich mutmaße hier irgendwelche Sachen und natürlich, können wir einfach fragen. Ach Mensch.
Ja, aber das ist in der Tat eine, heute ist wirklich Abschweifen par excellence, aber das fällt mir gerade so auf, und da habe ich heute Morgen oder gestern Abend nochmal drüber gesprochen. Mit jemandem an der Arbeit. Das ist mir aufgefallen vor kurzem. Früher habe ich das halt, wann immer mich irgendwas gestört hat an Software oder sowas, oder wann immer ich einen Fehler, klickst halt weg, machst es neu auf, vergisst den Fehler. Oder du ärgerst dich darüber, dass eine bestimmte Art von Software halt ein bestimmtes Feature nicht hat, ne? und ärgerst dich darüber und machst aber nichts. Und ich habe mir halt einfach angewöhnt, irgendwie über die letzten Jahre, Mist, wenn ich eine Frage habe, schreibe ich halt dem Support. Ne? Wenn ich ein Feature haben will, dann schreibe ich den Entwickler an oder hinterlasse in irgendeinem Tool, was er vielleicht nutzt, ob es jetzt Trello oder GitHub oder sonst was ist, ein Feature-Request. Und wenn ich einen Error habe, dann trage ich den halt in die
Issue-List bei GitHub
ein oder schreibe auch dem Support oder sowas.
Nicht der Support, sondern sozusagen im Sinne von, ich lasse es mal raus, ich schreibe es da nieder und dann ist es auch vielleicht schon gleich mal weg von der Seele.
Genau. Also, und jemandem fällt es vielleicht in die Hände, der entweder was dafür tun kann, weil es ihm vielleicht noch nicht aufgefallen ist oder mir zumindest Bescheid geben kann, ja, sind wir dran. Oder der vielleicht sagt, oh, coole Idee, wäre in der Tat ein valider Feature-Request. Also man kann es halt einfach nicht wissen. Ne? Und ich hatte jetzt schon einige Beispiele, wo dann die Toolmacher irgendwie zurückkamen und sagen, ja cool, haben wir noch gar nicht dran gedacht. Oder ja, stimmt, gute Erinnerungen, hatten wir schon mal erwägt, aber irgendwie wieder vergessen, bauen wir ein und im nächsten Release war es tatsächlich drin. Ne? Und dann freut man sich irgendwie. Und irgendwie ist das, finde ich, das eine super Herangehensweise, wenn du sozusagen als Kunde oder als Produktnutzer so ein Stückchen weit einfach das Gefühl hast, dass da Leute sind, die auch auf ihre Nutzer hören und so ein bisschen in die Community reinhören und versuchen, das Feedback, was da kommt, in irgendeiner Art und Weise auch für alle gewinnbringend zu verarbeiten. Und das finde ich irgendwie super nett und deswegen.
Ja, Feedback ist gut für den Service.
Ja, absolut.
Ja, gut, muss ich mir vielleicht auch mal angewöhnen. Ja, ich bin halt so der Stille, der in seinem Kabuff sitzt und seine Sachen wegarbeitet. Nee, natürlich auch nicht, aber ja, ich sollte es mir vielleicht mal wirklich auch angewöhnen an solchen Stellen. Nee, klar, man kann die Jungs einfach mal fragen. So wie du auch bei Open Science Framework nachgefragt hast, nach Zahlen und solchen Sachen. Das ist einfach so, es ist so naheliegend.
Genau.
Aber gut, man muss ein Habit draus machen, eine Gewohnheit, ja. Gut, ja, auch ein großes Thema mal wieder, unser Dauerbash-Opfer, kann man fast sagen, wobei als Opfer würde ich das fast nicht bezeichnen, Elsevier mal wieder. Und zwar gab es auf Goers Weblog, gab es einen Artikel, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ist der denn assoziiert mit dem Cost-of-Knowledge-Boykott? Also der hat auf jeden Fall gesagt, okay, Cost-of-Knowledge gibt es jetzt seit 2 Jahren und oder fast 2 Jahren. Viele Leute haben unterschrieben, aber er sieht jetzt nicht so, dass es irgendwie die Sache groß verändert hat. Wir erinnern uns nochmal für die neu zugeschalteten. The Cost of Knowledge ist eine Webseite, bei der man sagen kann, okay, Elsevier ist einfach ein Publisher, der zu viel Macht hat, der zu viel Geld abnimmt und der eigentlich dem Wissenschaftler im Wege steht. Aus diesem Grund unterschreibe ich hier als Wissenschaftler, dass ich keinerlei oder mich nicht mehr mit oder ja, nicht mehr für Elsevier arbeite, im Sinne von, man kann hier auswählen, ich werde nicht mehr für sie, oder ich werde nicht mehr bei Elsevier publishen, ich werde nicht mehr Reviewer sein und ich werde keine Editorial Arbeit, wie sagt man denn, Editorenarbeit bei ihm machen. Und da haben halt auch viele unterschrieben. Welche Zahl haben wir da mittlerweile? Ich überlege gerade, sieht man es hier irgendwo flott? 14, fast 15.000.
Ja.
14.616 zum jetzigen Zeitpunkt am 30.04.2014. Und das ist sozusagen ist ziemlich durchs Netz gegangen, ziemlich gut durch die Szene gegangen. Viele Leute haben unterschrieben, aber dennoch, ich sehe jetzt keinen Unterschied bei Elsevier, und das schreibt er hier auch so. Das ist unverändert, kann hier Elsevier seine Machenschaften betreiben. Und deshalb sagt er, okay, wir machen jetzt mal eine andere Strategie. Wir versuchen einfach mal möglichst viele Zahlen zu Elsevier zusammenzusammeln und auch um die Nutzung von Elsevier zusammenzusammeln. So, und da hat er halt ein paar Fragen aufgestellt. Und das, ja, und das, oder wolltest du noch was hinzufügen, oder?
Nee, ich habe gerade überlegt, ob der Tim Gowers der Initiator von Cost of Knowledge war, und ich glaube, das war er. Und ich glaube, der ist doch berühmt geworden mit dem Polymath-Blog, ne? Also mit sozusagen.
Stimmt, das ist auch der gleiche, ja.
Mit dem ersten, das ist sozusagen das bekannteste und älteste Beispiel, wie Crowdsourcing im besten Sinne ein mathematisches Problem gelöst hat. Denn die haben, glaube ich, auf dem Blog von ihm, Polymath, irgendwelche mathematischen Herausforderungen diskutiert und haben eins oder zwei oder sowas so gelöst, dass damit Ruhm und Ehre kam.
Genau, die haben so, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, okay, es gibt dieses eine Problem, daran wird schon seit Jahrhunderten oder zumindest Jahrzehnten herumgeknuspert und keiner hat es bisher alleine geschafft und dann haben die das kollaborativ in diesem Block hingekriegt. Und das muss man sagen, echt, das war sozusagen, hurra, der Beweis, es geht in dieser Art und Weise. Genau. Aber dass es der gleiche ist, das könnte sehr gut sein.
Ist mittlerweile auch Träger des britischen Sir-Titels und hat auch, natürlich hat er das, die Fields Medal gewonnen.
Ah, na dann. Ja, super. Gut, das ist gut. Also unter dem Gesichtspunkt kann man sich diesen Artikel natürlich dann nochmal, wertet es die Sache auf, aber inhaltlich, ich will mich hier nicht blenden lassen von welchen Titeln. Nein, also natürlich, das soll nur heißen, da steht jemand dahinter, der wirklich Ahnung hat. Auf jeden Fall meint er, er hat trotz dieses Aufrufs oder dieses Boykotts sieht er keinerlei Wandel und sagt halt, okay, dann machen wir jetzt eine andere Strategie, wir sammeln einfach mal Zahlen zu Elsevier und versuchen damit mehr Leute zu überzeugen. Und auch, sagen wir mal, so sekundäre Daten. Primäre Daten sind so, okay, die Profit Margin, wie heißt das denn, die Gewinnmarge liegt bei 39%. Das, was unglaublich ist. Allein da schon, dafür müsste man schon sagen, das kann doch nicht sein. Wir hatten es, glaube ich, schon häufiger angesprochen.
Ja. Hast du kürzlich den Tweet von irgendjemandem gesehen oder den Blogpost, wo mal so Top-DAX-Unternehmen, allerdings international,
daneben gestellt wurden? Genau. Und zwar, das ist die Visualisierung dessen. So, dieser Blogpost hier, den wir gerade besprechen, da sind verschiedene Sachen gehandhabt. So zum Beispiel Fragen, wie wäre es denn, wenn es Elsevier nicht gäbe? Wäre das für euch ein Problem? Und da haben sie halt verschiedene Leute gefragt und haben verschiedene Zahlen, beziehungsweise die Zahlen waren schon da und haben die hier sozusagen zusammengetragen. Und zum Beispiel für 27% der Befragten wäre es kein Problem, wenn sie keinen Zugriff auf diese Sachen hätten. Ja? Oder sie haben gefragt, also auf diese Sachen heißt Journale, die von Elsevier verlegt werden. Oder wie einfach ist es, an Kopien von Elsevier heranzukommen, von Preprints oder solchen Sachen. Oder wie stark leiden denn die Libraries oder die Bibliotheken unter dem Preis der ganzen Sache. Auf jeden Fall wurden hier verschiedene Sachen zusammengetragen, was schon sehr cool ist. Und das wird auch immer weiter erweitert. Also man sieht hier Update über Update, sage ich mal so. Genau, also wo halt verschiedene Leute auch irgendwelche Universitäten herankommen und dann ihre Zahlen damit reinliefern. Ja, hatte ich das zum letzten Mal erwähnt? Ich glaube schon oder mal davor. Die Preise, die eine Library an eine Bibliothek an Elsevier oder andere Verlage zahlt, die sind meistens geheim. Die Leute, die Preise verhandeln, müssen ein NDA, wie sagt man auf Deutsch, eine Geheimhaltungsklausel. Genau, unterschreiben, dass sie das nicht rausgeben. Und es gibt auch dieses herrliche Video, ich glaube, das haben wir sogar schon verlinkt, wo einer aus dem, also auf so einem Panel sitzt einer von Elsevier und dann fragt einer aus dem Publikum oder sagt so, oh, ich finde es jetzt, glaube ich, ganz schön, dass ich auch mal die Preise erfahre, die meine Library für sie zahlen, denn ich habe gehört, die unterschreiben ein NDA, das heißt, wir wissen das gar nicht. Und dann hat sich da der Elsevier-Typ auch wirklich so verlabert und gesagt, okay, ja, wenn die Leute wüssten, was die anderen zahlen, dann würden sie den Preis runter und runter und runter drücken. Und da das Publikum verfällt in schallendes Gelächter. Wir verlinken das mal, das kann man sich gerne mal anschauen. Soll nur heißen, diese Zahlen sind nicht allgemein verfügbar, aber wurden dann durch diesen, was ist das, Freedom Act? Wie heißt der denn?
Informational Freedom Act, ja.
Dankeschön. Zutage gebracht und hier schmeißen immer mehr Leute, das Video ist in dem Blogpost auch verlinkt, sich hier unten nochmal, genau. Auf jeden Fall kommen hier immer mehr Zahlen dazu zutage. So, das ist schon sehr cool. Jetzt der nächste Schritt dazu, Zahlen visualisieren. Und da hat sich dann eine andere Organisation rangesetzt, Solastica HQ oder Solastica Blog, das ist, glaube ich, auch eine Plattform fürs Publishing. So, die haben jetzt eine schöne, und zwar wirklich schöne Infografik dazu generiert. Und das kann man sich mal zu Gemüte führen. Ich gucke gerade, wo war denn dieses, nee, ich hatte jetzt irgendwie noch im Hinterkopf, ich weiß nicht, was du meintest, wo die verglichen haben, wie die Gewinnmargen von, ich glaube, Walmart und verschiedenen Firmen sind und das dann mit Elsevier verglichen.
Genau,
und
Apple
Elsevier ist da so weit abgedriftet. Ist hier nicht mit drauf, sollten es vielleicht auch noch mit einbauen. Aber hier sind andere Zahlen, sehr schön visualisiert und das kann ich sozusagen als netten Überblick mal nahelegen. Auch der andere Artikel, also der ganze Artikel, also ausgehend, ist natürlich auch sehr empfehlenswert, aber wer wer es kurz und knackig haben möchte und das Leuten mal irgendwie an die Tür nageln möchte, ist ein bisschen länger, aber das ist, denke ich, ein netter Ansatz, ja.
Ja, das entbehrt jeglicher normalen Argumentationskraft. Die stellen halt sowas wie irgendwie die Top 2 Mineralölkonzerne und Apple und Elsevier zusammen und irgendwie alle krebsen bei 2-7% Gewinnmarge rum oder Rendite, ich weiß gar nicht genau, auf was es sich bezieht. Und dann kommt irgendwie Apple mit 36 und dann kommt Elsevier mit 39. Das ist unfassbar, so.
Und der Steuerzahler zahlt.
Ja, genau.
Das immer vor Augen halten. Überlegt mal, wenn ihr, also ich könnte jetzt gemein sein, wenn ihr euch darüber beschwert, dass euer Kind irgendwie schlechte Betreuung hat oder der Kindergarten halt sonst wo ist oder irgendwie 20 Kinder von einer Person betreut werden, überlegt mal, wo das Geld vielleicht hingeflossen sein könnte. Ne? Nur so als ein Beispiel. Gut, das ist natürlich jetzt ein anderes Budget. Wir können auch in der Wissenschaft bleiben. Wenn ihr Wissenschaftler seid und euch fragt, warum bekomme ich nur Jahresverträge oder sowas in der Art und muss ich da von einer Stelle zur anderen krebsen oder warum kann ich mir mein tolles Enzym nicht kaufen oder mein tolles Gerät? Fragt mal Elsevier. Ja. Okay. Wir brauchen eigentlich, das muss jede Sendung brauchen wir einmal Elsevier-Bashing, aber das ergibt sich irgendwie von ganz alleine, glaube ich. Ne?
Ja, man kommt ja auch nicht dran vorbei. Ich meine, was wir eigentlich bräuchten, ist sowas wie so eine schöne Kampagne, wie das jetzt kürzlich bei Save the Internet EU war, ne? Also so eine netzpolitische Kampagne, wo du irgendwie eine Webseite hast, in der du eine E-Mail oder einen Fax oder sonst was an einen europäischen Abgeordneten, für dich zuständig ist, schicken kannst. Mhm. Sowas bräuchte man eigentlich für Elsevier, aber nicht irgendwie, um dumm zu trollen, sondern um einfach Stück für Stück mal Informationen einzufordern.
Genau.
Also der Druck, der sich da aufbaut, ist, ich habe immer das Gefühl, aus der Öffentlichkeit kommt da sowieso wenig Druck, nee, weil das ja auch sowas ist, was so wenig Leute direkt betrifft. Und gleichzeitig findest du, also ich finde, diese Verlagswirtschaft ist etwas, was ganz, ganz schwer zu greifen ist. Das hatten wir in der letzten Folge schon, wie stark die zusammenhängen. Ne? Also das hat dann sowas wie aus dem Alten Testament, dass der eine ist, zeugte den, der zeugte dann wiederum den, der zeugte dann wiederum den. Und so sind ungefähr diese Zugehörigkeitsstrukturen, die war, ich glaube, in der letzten Folge mit dem Biermarkt, der ähnlich ist.
Ja, stimmt. Das war, glaube ich, Nature, die dann über Holz bringt, genau. Irgendwie, was waren das ja?
Also und alles, irgendwie schlüpft LSW einem da immer so durch die Finger, weil das auch irgendwie nicht greifbar ist, diese Struktur, die dahinter steht.
Der normale Mensch hat ja auch keine Ahnung, wie diese wissenschaftliche Publikations oder wie das System überhaupt funktioniert und sie kann das Problem dann auch gar nicht verstehen. Ja? Also das, wenn du, selbst wenn Leute, die, keine Ahnung, weißen, jemand, der Abi gemacht hat, weiß das doch noch nicht gleich. Und alle, die davon weit entfernt sind, haben erst recht keine Ahnung. Selbst wenn du ein Studium hast und nicht im Wissenschaftsbetrieb bist, hast du eigentlich auch keine Ahnung davon. Das heißt, das betrifft, oder sagen wir so, nur ein Bruchteil der Bevölkerung weiß überhaupt davon. Natürlich betrifft das sehr viel mehr, weil die dafür zahlen. Aber das ist noch kein irgendwie Problem wie Kindergartennot oder so. Ne?
Ja.
Also das ist schon.
Und dann finde ich krass, dass es so Publishing Unternehmen gibt, die man überhaupt nicht kennt, die nochmal erheblich größer sind als Elsevier. Also hier Hindavi habe ich kürzlich gelesen, ist irgendwie der größte wissenschaftliche Publisher. Okay. Und macht, glaube ich, eine Marge von 52% anstelle die 36% von Elsevier. Also das ist unfassbar. Okay.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, krass. Aber wir wollen ja nicht nur auf diesen Leuten herumbashen, es gibt auch Positivbeispiele.
Ja.
Wiley zum Beispiel. Wiley hat, und das ist, glaube ich, auch schon wieder eine Weile her, ich gucke gerade mal auf das Datum, ja, im Februar haben sie das gemacht. Also Wiley erlaubt jetzt anscheinend das Platzieren von Manuskripten auf Preprint-Servern, auf Repositories, allerdings nur, wenn die Publikation schon angenommen wurde. Warum auch immer. Aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Letztendlich sehen wir es als evolutionären Schritt. Machen wir das mal so. Und wir wollen ja nicht nur bashen.
Also ich habe ja, Wiley hat doch auch so ein, auf einmal haben sie Open Wiley gemacht, ne?
Ach, das ist doch
und
alles.
Und das hat ja auch wieder so ein Geschmäckle von Open Washing. Und irgendwie habe ich vor kurzem gelesen, dass OpenScience.com, also eines der alteingesessenen, würde ich jetzt mal sagen, Blogs zum Thema Open Science, jetzt bei Wiley ist. Ah nee, bei De Gruyter Open. Weil auch jetzt De Gruyter ein Open hat. Also es ist, das ist irgendwie, da fehlen mir irgendwie die Worte. Ist merkwürdig.
Ja, also wir wollen Leuten noch nichts unterstellen, aber es hat sein Geschmäckle, ja. Wir lassen uns allerdings gerne eines anderen belehren und wollen es mal offenhalten. Ich habe jetzt hier keine harten Zahlen an der Hand. Vielleicht ist doch alles wundertoll. Ich glaube es nicht, aber gut, wir wollen nicht zu pessimistisch sein.
Nein. Na gut. Ach, jetzt sehe ich gerade, du hast ich suche die ganze Zeit die Infografik, in der das war und sehe gerade, du hast die mitverlinkt.
Ja, alles mit dabei.
Ach herrje, einmal nicht aufgepasst.
Ja, passiert. Es ist spät, wir sind durch verarbeitet, nicht verarbeitet, wir sind, wie sagt man denn, ausgelutscht von der Arbeit, wie sagt man denn?
Ja, ausgelaugt.
Ausgelaugt, ja, aber nicht ausgearbeitet. Wie auch immer, so kaputt sind wir schon. Also wenn die Formulierungen langsam etwas seltsam werden, dann verzeiht uns. Ja, ich glaube, das ist noch was von dir, ne? Denn ich werde da leider nicht hingehen können.
Nee, ich nehme mich auch nicht. Aber ich dachte, ich spreche es zumindest an. Die Republika steht ins Haus. Die Republika, eigentlich eine der großen, wenn nicht sogar mittlerweile die bekannteste und größte, zumindest deutsche Konferenz zum Thema, ja, Netzgesellschaft, wie sagt man's? Leben und Sterben in der digitalen Welt. Ich weiß es nicht so ganz
genau. Die digitale Gemeinde.
Genau.
Es gibt kein Wort dafür, nee, was nicht irgendwie peinlich klingt.
Genau.
Ne? Das ist irgendwie die Netzgemeinde, wie Frau Merkel sagen würde oder so. Ja. Ich weiß es nicht.
Es gibt jetzt die, ich weiß gar nicht, ob es die 8. Iteration ist. Auf jeden Fall schon einige Konferenzen hinter uns. Ich glaube, 2012 war ich da auch mal als Sprecher, wenn ich mich erinnere. Dieses Jahr kann ich leider nicht hingehen, aber auch dieses Jahr gibt es wieder einen dedizierten Unterstrang. Ich glaube, dieses Jahr nennt sich das Subkonferenz zum Thema Open Science. Gemeinsam mit einem Science Hack Day. Ja, also diese ganzen Hack Days nehmen ja auch zu. Sieht man ja aller Orten, dass man so Open Data Hack Days hat. Jetzt gab es kürzlich einen, der im Bereich Kultur war. Coding Da Vinci nannte sich das, glaube ich, von der Open Knowledge Foundation. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Doofes oder Falsches. Dieser Strang, diese Unterkonferenz, die da stattfindet, hat halt so durchaus einige Themen, die man dem Bereich Open Science auch wirklich zuordnen könnte. Ist vielleicht einen Blick wert. Also wer hier in Berlin ist, dem sei das durchaus angeraten. Das ist, glaube ich, in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag oder sowas in dem Dreh. 6. bis 8.
Bald,
Mai.
Ja.
Es gibt auch Vorträge von durchaus uns bekannten Personen, ne? Also dass die TIB Hannover, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten, ist mit einem Vortrag zu den beiden vorher schon beschriebenen Projekten, nämlich CoScience und Opening Science dabei. Ich glaube, der Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt macht einen Vortrag zu seiner Forschung, irgendwas mit Graphen, irgendwas mit Diamanten, genau. Diamonds are Quantum Computer's Best Friend, sicherlich auch sehr sehenswert. Und wenn ich mich nicht täusche, ist der zweite im Bunde, der Reinhard, heißt der Reinhard? Oh Gott. Weiß ich nicht,
weiß
so ganz genau.
Ich weiß gerade nicht.
Ich entschuldige mich dafür. auch dabei,
ist spät.
Denn der ist ja in diesem Jahr, glaube ich, deutscher Meister im Science Slam geworden.
Ah.
Reinhard Remford, genau. Jetzt habe ich den Namen wieder.
Ach so, jetzt okay.
Kann man also beide methodisch inkorrekte auch auf der Republika treffen. Ich habe leider auch keine Zeit hinzugehen, wobei so richtig viel leider kann mir das auch nicht so, also es kann mir nicht richtig leid tun, weil irgendwie hat sich das in den letzten Jahren auch so wahnsinnig vergrößert und ich habe immer das Gefühl, je größer die Konferenzen werden, desto breiter und allgemeiner werden auch die Themen. Und ich hatte das irgendwie schon in den vergangenen 2 Jahren, gerade in diesen Wissenschaftsuntersträngen, dass die Themen entweder sehr, sehr speziell sind und dadurch hochinteressant, weil es einfach ein super mikroskopischer Einblick in ein Thema ist, was man sonst nicht so kennt. Oder sie sind halt einfach sehr groß und sehr breit und gerade diese Wissenschaftskommunikationssachen sind irgendwie, ach je, denke ich mir dann immer. Das könnte auch irgendwie innovativer sein. Naja.
Okay. Aber du hängst ja auch voll drin, also von daher ist das für dich nichts Neues, aber ich denke mal, dass andere Leute da vielleicht schon was gut abgreifen können und doch einiges an Input bekommen können.
Ja.
Das ist halt immer, manchmal ist man da kritischer, wenn man selber in dem Thema drinsteckt und ja, das ist einfach so als täglich Brot auch sozusagen.
Ja, da hast du allerdings recht.
Worüber war dein Talk da vor 2 Jahren?
Raus aus dem Elfenbeinturm. Wie man sozusagen dieses von oben herab, dieses Exzellenzenhafte in der Wissenschaft überkommen kann und sich doch öffnen kann.
Was ist deine Lösung so als Elevator Pitch?
Ja, das ist eine gute Frage. Es war dazu angelegt, mal zu skizzieren, was es für Möglichkeiten gab und das ist uns so ein bisschen entglitten, weil man sehr, sehr schnell anfängt, über die Probleme zu reden anstelle über die Möglichkeiten. Und das ist natürlich gleichermaßen wichtig, aber der Sinn und Zweck dahinter mal so eine glänzende neue Welt zu skizzieren, wie es denn werden könnte, das ist nicht so ganz gelungen. Ist aber auch irgendwie ja klar, dass das nicht einfach so von heute auf morgen geht und alles immer gleich open, sondern dass das ein iterativer Prozess ist, an dem man sich gewöhnen muss, an dem man sehr genau überlegen muss, an welcher Stelle öffne ich mich denn, was bringt mir wirklich was, was darf ich überhaupt und naja, das.
Ohne groß Märtyrer zu werden, ne?
Ja, genau. Das ist ja
leider eine Wissenschaft. Das ist immer wie heißt denn das? Ein Gang auf Messerschneide. Also, genau. Man muss halt aufpassen. Also, ja, theoretisch, wir haben es schon häufig diskutiert. Technisch gesehen, jeder kann ja open fahren. Ja, und kein Problem. Nur, ob er dann irgendwie noch im nächsten Jahr noch seinen Vertrag verlängert bekommt, ist was anderes. Ne?
Genau. Und auch dieses Thema in das Bewusstsein der Leute zu bringen, da finde ich immer Weisheit kann man vielleicht nicht sagen, aber die Idee ganz gut, das mit einer Fackel zu verbinden. Ne? Also je heller die Fackel am Anfang leuchtet, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie nur sehr kurz aufflammt und dann sehr, sehr schnell wieder aus ist. Anstelle eine kleine Flamme über eine lange Zeit zu haben und damit ein sehr viel weiteres Stück des Weges zu kommen. Das finde ich eine Analogie, die mir sehr einleuchtend ist in dem Gebiet.
Ja, das ist auch ein breites Thema.
Ja, ich total. Mal.
Das ist halt wirklich alles dann sozusagen. Ne? Ja, na gut. Ja, gut, also wie schon gesagt, also ich werde es leider nicht schaffen. Ich habe eine Inhouse-Konferenz und ich habe immer wieder überlegt, ob ich mal zur Republika fahre. Ich habe es bisher nicht gemacht. Mein Kongress ist halt einfach der CCC immer im Dezember. Das ist für mich auch irgendwie bessere Zeit allgemein. Aber naja, gut.
Ja.
Jedem das seine.
Dann ist mir noch was über den Weg gelaufen, allerdings ganz, ganz früh schon. Ich habe noch nicht reinlesen können, aber wir haben ja in der letzten Folge, ach, das hätten wir eigentlich auch als Nachtrag machen können, na egal. Wir haben ja in der letzten Folge sehr viel uns oder mal ein Stückchen ausführlicher mit dem Thema beschäftigt, rund um die Stem Cell Study by Nature und in der Folge davor hatten wir dieses Beispiel mit den 120 Conference Papers, die irgendwie von einem Computerprogramm zusammengestellt wurden und jetzt wieder depubliziert werden mussten. Also nach all diesen Skandalen bei durchaus auch ehrfürchtigen und tradierten Wissenschaftsjournalen Gab es ja jetzt auch eine Reihe von Berichterstattungen und unter anderem gibt es da dieses Blog Euroscientist, das jetzt mit dem aktuellen Schwerpunktthema auf Ethics, Values und Culture Driving Research herauskommt. Das ist so ein, das ist ein der EU nahestehendes Blog. Das sind in der Regel Wissenschaftler oder EU-Mitarbeiter, die in diesem Blog zu bestimmten Themen schreiben und einmal im Monat, glaube ich, gibt es dann eine Reihe von Artikeln, die zusammen erscheinen unter dem Dach eines Leitartikels oder eines Einführungsartikels und sich dann meistens sehr stark mit einem Thema im Kern befassen. Und da ist jetzt halt der aktuelle das aktuelle Thema genau zu diesem zu der Frage, was sozusagen die Ethik und was sind die Werte, die Wissenschaft vorantreiben, welche nimmt sie mit, welche sind auch durch die vielen Zwänge, in der sich Wissenschaftler mittlerweile befinden, in Mitleidenschaft gezogen, welche sind vielleicht ad acta gelegt worden. Da geht es um das Thema Plagiieren, da geht es um das Thema Computer-Generated Research Papers, da geht es um das Thema von Research-Standards. Und was ich bei diesem Euroscientist ganz, ganz cool finde, ist, es gibt eine Reihe von Autoren, die aus sehr, sehr vielen europäischen Mitgliedstaaten kommen. Also man hat immer verschiedene Sichten aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. In der aktuellen Ausgabe hat man hier Artikel aus UK, aus Frankreich, aus Spanien, wo die Wissenschaft ja auch gerade eine sehr, sehr schwierige Phase durchmacht. Dann Deutschland, klar, Hans-Peter Peters am Forschungszentrum Jülich, der seit ewigen Zeiten über Wissenschaftskommunikation und sowas forscht und aber auch zum Ansehen, Reputation von Wissenschaftlern viel gemacht hat, kommt da zu Wort. Also das ist nicht immer alles der neueste Schrei und der wahnsinnige Schritt nach vorne in der Erkenntnis, aber es ist immer irgendwie, ich finde es immer ganz nett, unterschiedliche Perspektiven dazu lesen.
Ja, mir ist irgendwie gerade bei dem noch was eingefallen. Eigentlich wollte ich es jetzt gar nicht mehr aufbringen, aber wie schon gesagt, weil ich es einfach nicht mit der Tiefe jetzt nochmal angeschaut habe, aber eben, wo wir auch wieder bei der Validierung oder nicht validierbaren Ergebnissen waren, es gibt, und ich muss nicht sagen, oder ich kann nicht sagen, wo es genau kommt, Science Exchange oder Validation Science Exchange. Das ist, ich sehe hier die Logos von Nature Science und anderen Größen. Letztendlich geht es darum, in Projekten, die haben ja verschiedene Reproducibility Initiatives, zum Beispiel eins zum Thema Krebsforschung oder Krebsbiologie. Es scheint darum zu gehen und die haben hier mehr als 800 Labore anscheinend an der Hand, Studien zu reproduzieren und damit zu validieren. Und das ist eigentlich, wie schon gesagt, wir haben es ja schon beim letzten und vorletzten Mal besprochen, sehr, sehr wichtig, eigentlich auch beim vorletzten Mal, genau. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt und das schlägt genau in diese Kerbe. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Wir schmeißen mal den Link einfach rein, mea culpa. Ich hatte nicht die Muße, da jetzt weiter reinzuschauen, aber vielleicht auch hier wieder reicht der Finger drauf und dann könnt ihr euch da nochmal einlesen, wer da Lust hat. Ich werde auf jeden Fall nochmal draufschauen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, aber das klingt mir nach einem wichtigen Schritt, dass auch ihr wieder halt die großen Player, also Nature Science, die halt vielleicht auch jetzt daraus gelernt haben, in den letzten Jahren, dass es Probleme gibt. Man muss allgemein sagen, diese Retraction Rate, also diese Rückziehrate von Publikationen, die hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Eben aufgrund dieser verschiedenen Nötigungen, halt immer nur heiße Paper zu schreiben und diese, sagen wir mal, grundsolide Forschung kommt halt aufgrund der Finanzierung immer in die Gefahr, unter den Tisch zu fallen.
Ja.
Und da sind die halt häufig gegen die Wand gefahren und deshalb gibt es diese Initiativen. Hoffentlich jetzt auch.
Gab es da nicht auch kürzlich eine Meldung aus Stanford, die auch so ein Center für Meta-Research oder sowas gründen wollten?
Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich hatte es auch mal irgendwo für uns eingesammelt, aber ich glaube, ich habe den Link schon wieder aussortiert. Ja, da gab es
Also ich glaube, da war auch nämlich genau mit der Begründung, wir gucken uns halt mal Studien an. Ich glaube, das war unter dem Thema Bad Science, ne? Also gerade die, die umstritten sind, gucken wir uns mal genau an. So ein bisschen als CSI der Wissenschaft.
Das hieß auch Bad Science.
Ja, genau.
Ja, du hast recht, ja.
Wo man da halt ein bisschen aufpassen muss, glaube ich, ist, dass das nicht falsch interpretiert wird. Also ich glaube, diese so Meta-Validierungsabteilungen oder so Taskforces für die Validierung von Forschung.
Ja. Ich hab's.
Ne? Finde ich, glaube ich, generell einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Ich meine, man muss da halt wahnsinnig aufpassen, dass man nicht in so eine Argumentation kommt wie, das ist jetzt die spanische Inquisition für umstrittene Forschungsthemen oder sowas. Ne? Denn das soll es ja genau nicht sein. Sondern die haben ja einen hehren Ansatz, dass sie Forschung durch ihre eigene Arbeit verbessern wollen und verhindern wollen, dass falsche Ergebnisse entsprechend eine Beschleunigung kriegen, wie sie sie nun mal kriegen, wenn sie in Nature erscheinen und publiziert werden.
Ja, man muss auch aufpassen, dass man das nicht den falschen Leuten in die Hände spielt oder damit den Aufschlag gibt für Leute dann zu sagen, ja, die ganze Wissenschaft ist Blödsinn und das ist eh nur Geldmacherei und da ist sowieso nichts wahr. Das ist natürlich dann auch gefährlich, die dann irgendwie kommen, ja, irgendwie, ach, was gibt's für Sachen? Klimaleugner oder Klimawandelleugner und alle solche Gruppierungen, die natürlich daraus auch Kapital schlagen können, dass es innerhalb der Wissenschaft einen Disput gibt und auch Probleme gibt. Das behandeln wir hier eigentlich die ganze Zeit. Das wissenschaftliche Prinzip selber natürlich davon unbelastet bleibt, aber sagen wir mal so, die Implementierung verbesserungswürdig ist. Und das ist ja auch unser Auftrag hier sozusagen, unser interner Auftrag, die Probleme zu diskutieren und Offenheit als einen Lösungsweg vorzuzeigen oder aufzuzeigen. Und das ist einfach der normale Disput. Ne? Wir können wieder, haben wir schon mal eine Folge hier ohne Karl Popper gehabt, wir können wieder auf Karl Popper zurückgehen.
Oh ja.
Und ist noch nicht gefallen. Wir brauchen so eine Liste, hier so eine Ticklist. Elsevier gebasht, Popper genannt.
Ja.
Das gehört einfach dazu. Der Disput einfach auch, es ist hier nichts in Stein gemeißelt, es muss alles hinterfragt werden, alles kritisch hinterfragt werden und auch abgeklopft werden, ob es so, wie es gemacht wird, gut ist oder ob es nicht bessere Lösungen gibt.
Ja.
Und das gehört dazu. Deshalb ist die Wissenschaft per se nicht schlecht und die wissenschaftliche Methode nicht schlecht.
Genau. Man muss halt sich vor allen Dingen angucken, wie auch Publikationen zustande kommen, wo sie publiziert werden, was damit einhergeht. So muss halt einfach die Sorgfalt in diesem letzten Schritt, der nun mal für die größte Aufmerksamkeit sorgen kann, da muss man Sorgfalt walten lassen.
Genau, und auch das vielleicht noch weiter, das Geflecht, in dem sich ein Wissenschaftler bewegt. Wie schon gesagt, auch das sind Menschen, die irgendwie ihre Brötchen verdienen müssen. Und wenn man halt einen Grant schreiben möchte, dann sollte man auf Sachen verweisen können, die halt gut waren, die gut publiziert waren und die Finanzierung von Wissenschaft. Ja, in Deutschland ist sie noch relativ gut, aber es ist halt nicht überall so. Und gerade, wie wir vorhin angesprochen haben, Spanien oder anderen Ländern oder auch USA, das ist nicht rosig. Und da fühlt sich vielleicht auch so mancher in die Enge gezwängt.
Ja.
Das sollte keine Erlaubnis sein, das zu machen. Oder das ist vielleicht mehr ein Grund, aber keine Entschuldigung.
Ja.
Muss man sich halt nur vor Augen halten. Wieder mal in Richtung Elsevier. Ne? Also wir versuchen jetzt hier die fiesesten Sachen Elsevier zu unterstellen, aber das Geld, was wir sozusagen auf Elsevier schmeißen, das kommt diesen Leuten nicht zu und könnte sie damit unter Druck setzen, halt unsauber zu arbeiten.
Ja.
Elsevier ist an allem schuld. Nein, natürlich nicht. Aber
die haben schon eine gehörige Schuld. Aber genau. Wo wir gerade beim Publikationssystem mal wieder sind, wir drehen ja hier so auch so ein Stückchen weit rekursive Schleifen. Etwas, was irgendwie an mir total vorbeigegangen ist, was aber auch in der Nachbetrachtung nicht minder spannend ist, denn die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat eine Online-Konsultation durchgeführt. Und zwar zum Thema Publikationssysteme, wissenschaftliche Publikationssysteme. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ist halt so eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die besonders hier in der Hauptstadtregion Politikberatung hinsichtlich der Forschungsthemen macht. Sie hat aber auch diverse Arbeitsgruppen, ist, glaube ich, die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung auch in Berlin-Brandenburg. Also hat diese Online-Konsultation zum Thema wissenschaftliche Publikationssysteme gestartet und haben das meines Erachtens gar nicht so schlecht gemacht. Was sie halt gemacht haben, ist, sie haben zwei Felder besetzt. Sie haben zum einen Probleme schildern lassen und haben zum anderen Prinzipien formuliert, die man bewerten konnte. Und das kann man sich auch noch angucken. Also wenn man auf die Seite geht, kann man halt die Beiträge lesen und kann sich zu den Problemen angucken, was für Leute da Probleme skizziert haben. Und da sind so die klassischen dabei, die für die gesamte Wissenschaft gelten, zum Beispiel die Frage Qualität versus Quantität, die Trennung von Daten und Erkenntnissen. Dann sind aber auch subjektspezifische Fragen dabei, also Sachen, die auf bestimmte Fachrichtungen abzielen, beispielsweise Elektrotechnik, Technik und Informatik und sowas. Das sind aber alles selbst die fachspezifischen Fragen, also bei Informatik steht hier beispielsweise, wissenschaftliche Teamarbeit wird kaum belohnt. Das ist ja auch was, was fachübergreifend eigentlich ist. Also man kann durch diese Problemschilderungen kann man sehr, sehr gut sehen, was für Probleme da existieren. Und viele davon kommen einem sehr bekannt vor. Viele davon haben wir hier schon thematisiert. Ne? Qualitätsmessung durch Klickraten sieht man da. Mhm. Und so weiter und so fort. Das ist echt spannend. Und die zweite Komponente bei dieser Online-Konsultation waren Prinzipien. Und da hat das Team so klassische Prinzipien formuliert. Und die konnte man jetzt entweder hochraten, also hochbewerten oder positiv bewerten, negativ bewerten und zeitgleich kommentieren. Und da war sowas wie Selbststeuerung durch die Wissenschaft. Der Austausch von Forschungsergebnissen soll dann irgendwie durch die jeweilige Disziplin selbst reguliert werden. Oder die Wählbarkeit des Mediums. Was haben wir hier noch? Also es sind fünf oder sechs. Und das konnte man dann bewerten und konnte es kommentieren. Und da kann man sich auch mal so durchscrollen und sieht auch relativ gut, welche Argumentationslinien da gefahren werden. Also das fand ich gar nicht schlecht, auch wenn ich es während der aktiven Zeit irgendwie nicht so richtig verfolgen konnte, beziehungsweise es total an mir vorbeigegangen ist. Finde ich das jetzt im Nachhinein durch?
Ich glaube,
ja?
Ich glaube, ich hatte es auf Twitter irgendwo gesehen, sogar als es noch lief.
Naja.
Aber ist dann auch, wie vieles, leider dann noch an mir vorbeigezogen. Mir ist die Tiefe da wirklich nicht bewusst gewesen. Das ist wirklich gut.
Ja, also das ist schon gar nicht schlecht gemacht. Dahinter steht natürlich eine Agentur, die eine sehr lange Erfahrung in solchen Bereichen hat. Zebralog kennt man durchaus auch. Aber was ich auch die Beteiligung finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Das fand ich recht erstaunlich. Also wir haben irgendwie 2000, fast 3000 Bewertungen und irgendwie 650 Kommentare oder ähnliches. Finde ich also gar nicht so schlecht.
Cool. Ja, was hat sich noch getan? Es gibt noch etwas und also auch hier, ich bin nicht in die Tiefe gegangen. Es nennt sich Open Citation Corpus. Und das ist hoffentlich mal wieder eine von diesen Initiativen, die auch dieses Mal dann fliegen wird, wo es darum geht, die Zitationen aus wissenschaftlichen Publikationen zu entnehmen und entsprechend zu katalogisieren. Wir erinnern uns, es gibt den sogenannten Impact Factor, der irgendwie das Maß aller Dinge ist in der Wissenschaft. So heißen ein Journal, wird danach bewertet, wie häufig es zitiert wird. Nach prinzipiell einem relativ einfachen Algorithmus, der mir jetzt spontan gar nicht einfällt, sind es die letzten zwei Jahre? Ich bin mir, muss ich ganz ehrlich, nicht ganz sicher. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Nein, also es geht prinzipiell darum, ein Journal, was häufig zitiert wird, hat einen großen Impact, das sagt ja auch der Name Impact Factor. Und je toller das Journal ist, in dem ich dann publiziere, desto toller ist auch mein eigener Artikel demnach. Was nicht ganz stimmt, und es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, dass die Korrelation relativ gering ist zwischen dem einzelnen Artikel und dem globalen Impact Factor. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr seltsame Messmethode. Und ist auch nicht transparent, wie das genau berechnet wird, denn das wird ja von, na, wie heißt das? Web of Knowledge gehört zu.
Thomson Reuters.
Thomson Reuters, genau, betrieben. Und die lassen sich da nicht in die Karten schauen. Hier sehen wir hoffentlich mal wieder einen Ansatz, der das versucht zu lösen. Zumindest nutzen die das Directory of Open Access Journals für diesen Zweck. Das heißt, also wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig überflogen habe, dann geht es darum, die parsen entsprechend wieder diese Journale oder hauptsächlich die Referenzen, die in diesen Artikeln aufgezeigt werden und bauen daraus dann eine Datenbank. Und dann kann man danach natürlich viele nette Sachen damit machen. Wir hatten das schon mal, ich glaube, ich hatte mal davon berichtet, als ich auf der OKConf 2011 war das. Da war, glaube ich, eine Dame aus Kanada, die hat über ihr Knowledge for All gesprochen. Da hatten wir das auch diskutiert, dass es da gleich Probleme gibt, weil das teilweise zum Copyright des der Publikation gehört. Das heißt, wenn die es jetzt hier nur auf diesem offenen, also auf Open Access Journal Publikation machen, dann ist das weniger das Problem. Von daher könnte das hier sogar fliegen. Aber wir bleiben einfach mal am Ball, sage ich mal so. Ich bin jetzt auch nicht tief genug eingestiegen, aber das ist, es ist einfach wichtig, einfach um diesen Impact-Faktor vielleicht auch mal nachprüfen zu können und allgemein, um da mal einen Gegenpol zu Thomson Reuters zu generieren.
Ja, ist ja, wenn ich das richtig sehe, kommt das ja auf der, das wieder aus der biologischen Ecke, ne? Also mit Unterstützung von diesem mit dieser Digital Publishing Company da in UK, JISC oder wie die heißen, und haben wohl auch angefangen, das Ganze auf Basis der von PubMed Central Papers zu machen. Also ich meine, da hatten wir natürlich ein super, mit was haben die jetzt das mittlerweile irgendwie Grundlage, über 3 Millionen Papers online, damit hat man natürlich einen super Datenstamm, wo man sowas einfach perfekt aufsetzen kann und nicht lange warten muss, dass da irgendwie Bewegung reinkommt.
Genau. Und dann kann man vielleicht, also das irgendwann noch ausweiten, aber da haben sie halt keine Probleme. Da können sie einfach drauf zugreifen und vielleicht hat ja irgendein anderer Publisher, sieht ein Interesse dran, mal auch seinen Datenschatz da aufzumachen. Denn letztendlich, ob man jetzt die Referenzen vom Paper bekommt oder nicht, das kann denen eigentlich egal sein. Ne? Also von daher, na gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es ist ein Ansatz, der, denke ich, ein bisschen nachhaltiger ist als das, was ich bisher gesehen habe. Von daher haben wir mal, bin ich da hoffnungsvoll. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, das habe ich schon vor einer Weile oder beim letzten Mal, glaube ich, angekündigt. Ich habe es auch mal getwittert. Das fand ich etwas erschreckend, was da in der FAZ verbreitet wurde. Das ist, kommt eigentlich von, wurde aus dem Englischen übersetzt, das ist vom Philip Mirowski. Und letztendlich sagt er in diesem Artikel, das heißt die offene Wissenschaft und ihre Freunde, was, glaube ich, eigentlich ein bisschen an Popper anlehnen soll, ne? Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ja. Ne? Na, wie auch immer. Haben wir Popper zum zweiten Mal. Wir können die Popper-Strichliste hier nochmal führen. Wie auch immer, sorry. Das soll keine religiösen Züge hier halten, denn das ist genau nicht im Sinne von Popper. Ja, was dieser Autor, und der kommt meines Erachtens aus den Geisteswissenschaften, nee, Wirtschaftswissenschaften, ja, keine Ahnung, der hat sich anscheinend noch nicht in andere Sachen reinbewegt und ich war, als ich das gelesen habe, ich dachte mir, wie kann man das da abdrucken? Aber das ist halt häufig bei solchen Sachen so. Was sagt der Mensch eigentlich? Er meint, okay, dieses ganze Open Science ist eigentlich nichts anderes als fiesester Neoliberalismus. Also ich persönlich, und viel, das ist, denke ich, allgemein, haben sozusagen Neoliberalismus ist ein relativ negativ geprägter Begriff. Es gibt auch Leute, die unterstützen, da gibt es auch vielleicht nette Teile in diesem Neoliberalismus, aber letztendlich hat ja sozusagen hier die Open Science Bewegung zu einem Teil des bösen Kapitalismus gemacht. Und er hat hier verschiedenste Punkte, er hat hier diese drei Sachen. Zum einen das Internet, also er sagt, es gibt drei Vorstellungen, die alle falsch sind. Das eine ist, das Internet ist eine Technologie, die aus sich heraus alle Eigenschaften des Wissens verändern wird. Und da sagt er, da muss ich gar nicht mehr drauf eingehen, das haben schon andere gemacht. Und da muss ich sagen, das ist, also er sagt sozusagen, das Internet ist für die Wissenschaft eigentlich irrelevant oder bringt da keine großen Veränderungen rein. Und das finde ich so fundamental schlimm. Ich hatte noch Zeiten, gut, da war ich nicht an der Uni, aber da war ich noch Schüler, da bin ich in eine Stadtbibliothek gegangen und habe in einem Karteikasten geschaut, wo steht denn welches Buch. Und das, was ich da im Kleinen gemacht habe, das haben Wissenschaftler andauernd machen müssen, um an ihre Literatur ranzukommen. Allein dieses einzige kleine Beispiel, was wirklich nur eine Facette darstellt der Möglichkeiten, hat auch die Wissenschaft komplett umgekrempelt oder zumindest ganz andere Sachen da entfacht. Ja. Und dann der zweite Punkt, sagt er, Wissenschaften und Universitäten waren zuvor gefesselt und kompromittiert, sodass die Zeit reif ist, sie neu zu fassen. Also soll heißen, er sieht gar kein Problem. Also er sagt, okay, die Freunde von Open Science sagen, okay, die Universitäten haben ein Problem und das muss sozusagen geöffnet werden. Und da geht er später darauf ein, was hat er noch? Mehr Offenheit ist die Lösung für alle Probleme und nicht zuletzt politisch unbedingt und ausnahmslos wünschbar. So, ich fasse es vielleicht mal ein bisschen weiter zusammen. Sein Problem scheint mehr damit zu sein, also seine Theorie ist sozusagen, der Staat schmeißt Geld in die Wissenschaft, generiert dann unter der Prämisse der Offenheit Daten, die dann große böse Konzerne abgreifen. Alles zahlt der Steuerzahler, die Open Access Artikel, die Daten, die Produzierbarkeit, das Automatisieren führt dazu, dass der Wissenschaftler austauschbar ist. Und dann kommen die großen Konzerne und greifen alles dieses Wissen ab und können davon profitieren, während der normale Mensch halt nur dafür zahlt und gar nichts damit anfangen kann.
Also
das ist sozusagen.
Ich finde, es gibt einen Absatz, den ich dafür ganz prägend finde, und Neoliberalismus kennen ja die meisten aus der Wirtschafts aus den Wirtschaftswissenschaften, also das ist dieses das Konstrukt des freien Marktes, ne? Und er hat hier, ich glaube, auf der dritten Seite geht das los, und das den finde ich entlarvend. Da sagt er nämlich, dabei ist die Vorstellung, Open Science mache das wissenschaftliche Wissen zugänglicher und die Forschung offener für die Bedürfnisse aller, eine bloße Ablenkung. Darum geht es gar nicht. Science 2.0 ist auch nicht von irgendeiner technologischen Notwendigkeit getrieben, die Wissenschaft zu verbessern. Das Ziel ist vielmehr, dem Markt und Unternehmen auch die Bereiche der bislang idiosynkratischen Praktiken individueller Forscher zu erschließen. Also...
der Mann ist halt nicht in einem normalen Wissenschaftsbetrieb gewesen, scheint es mir. Ja, das ist halt, mir ist es unbegreiflich, wie er sowas schreiben kann, ohne sich vor Augen zu halten, wie das wirklich aussieht. Ja. Also wir haben es ja zum Häufigen hier zum Besten gebracht. Man kommt halt einfach sonst nicht an solche Sachen dran. Das ist, die Sachen werden weggeschlossen. Open Science Button zeigt hier, dass selbst Wissenschaftler nicht mal an die Sachen rankommen, und ich verstehe es nicht. Und man muss halt auch sagen, ja gut, das ist wie der Linux-Kernel. Ja? Also es ist, ja, es gibt Unternehmen, die profitieren davon, dass es den Linux-Kernel gibt und dass sich irgendwelche Leute hingesetzt haben und diesen Linux-Kernel programmiert haben. Für Nopes, für nichts. Ja? Mittlerweile ist der Linux-Kernel eigentlich Allmende, und viele Leute arbeiten zusammen an diesem Linux-Kernel. Das heißt, auch Konzerne geben da Geld rein. Wahrscheinlich mittlerweile hauptsächlich Konzerne geben da Geld rein, sodass dann alle davon profitieren. Und ähnlich kann es auch bei der Wissenschaft sein. Ja, dadurch, dass ich die Daten offen hinlege, kann ein Big Pharma-Unternehmen da hinkommen und da Wissen abgreifen. Aber halt nicht nur die, nur aus diesem Grunde wegzusperren, ist doch kein Grund. Das kann doch nicht sein. Oder da kommt er auch an hier mit der Echtzeitüberwachung von Forschern. Gut, da möchte ich sagen, wir hatten auch das letztes Mal kurz besprochen wegen ResearchGate, oder jetzt bin ich plötzlich noch eine Nummer, die da bewertet werden kann. Das hat auch sein Geschmäckle wieder. Das sehe ich ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier alle komplett unter Überwachung stehen und dann irgendwie dadurch gebasht werden. Aber es geht halt darum, den Prozess offen darzulegen, damit jeder das nachvollziehen kann. Das ist ja ein fundamentaler Bestandteil der Wissenschaft. Wir hatten das auch beim letzten Mal besprochen. Eigentlich ist es traurig, dass wir Open zu Science zufügen mussten. Denn eigentlich muss Wissenschaft so sein. Eigentlich ist gute Wissenschaft ist offene Wissenschaft. Ja. Ja, was hatte ich hier sonst noch? Also sagen wir so, natürlich ist Automatisierung, ich treibe das ja voran, wird Veränderung führen, aber dass dadurch dann jeder ersetzbar ist, ganz im Gegenteil. Es geht dann darum, dass diese Handarbeit wegfällt und die Leute denken können und sich damit hauptsächlich auseinandersetzen und nicht eigentlich Handwerker sind, die eine Workbench putzen und Flüssigkeiten ineinander pipettieren. Da sehe ich eigentlich die Gefahr von der Automatisierung. Natürlich, wenn schlechte Finanzierung da ist, dann fallen da Stellen weg. Aber das haben wir jetzt sowieso. Und welche Art von Wissenschaft möchte man betreiben? Doch da, wo ich denke. Und letztendlich muss das Geld natürlich kommen in die Wissenschaft, aber das ist ja unabhängig von der Automatisierung. Das ist sozusagen, wie wird die Wissenschaft betrieben? Also kann ich meine Arbeitskraft dafür nutzen, Wissen zu generieren oder Flüssigkeiten zu pipettieren? Ja. Was haben wir noch hier? Also, wobei, vielleicht reicht das auch, aber das hat mich ein bisschen aufgeregt, dass dieser Mensch anscheinend in seinem Elfenbogenturm in den Wirtschaftswissenschaften sitzt, wahrscheinlich sich durch alle Artikel durchklicken kann, wo er rankommen möchte und nicht versteht, dass das nicht gang und gäbe ist und diese Offenheit einfach wichtig ist, um wirklich Wissenschaft zu betreiben. Er geht auch noch auf das Citizen Science, oh, hier hat man komplettes Outsourcing an die Bevölkerung. Dass es ein wichtiger Prozess ist, die Leute in die Wissenschaft einzubinden, um auch wieder Vertrauen in die Wissenschaft zu machen und eben nicht diese große, wir hatten es vorhin, dein Elfenbein sozusagen, den Elfenbeinturm wieder abzubauen. Ne? Dass die Leute auch wissen, die machen hier was mir hilft und ich kann da sogar helfen und ich bin ein Teil dieses Wissensgenerierungsprozesses, was doch eigentlich super stimulierend viele Leute sein kann. Und da reitet er dann darauf um, sagt, dass es nur einfach hier die Leute ausbeuten für umsonst Wissen zu generieren, für die Großkonzerne. Ja, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt etwas konfus vorgetragen, aber da kommt dann leider auch irgendwie so ein bisschen so der Choleriker in mir hervor, keine Ahnung. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen entkräften. Und lasst es mal so stehen. Vielleicht habt ihr noch nettere Punkte oder habt auch noch andere Sachen, die da daran zu kritisieren werden. Das waren, glaube ich, erstmal die groben Sachen. Ich glaube, das ist auch schon älter. Der hat das, glaube ich, schon vor einer Weile gemacht. Die Übersetzung jetzt hier wurde dann für die FAZ im Zuge dieser Serie das digitale Denken gemacht. Aber es ist schon erstaunlich. Ja.
Das digitale Denken hört dann aber auch an der Oberfläche auf und geht leider nicht in die Tiefe.
Mhm. Ja, also ja.
Zumindest das, hier nicht.
Belassen wir es dabei. Sonst
also sieht man auch an den wenigen Lesermeinungen, die darunter zu lesen sind. Die erste wissenschaftliche Autismus 1.0. Gut. Also Leserkommentare sind dann auch nochmal ein ganz eigenes Thema, aber ich sehe hier eigentlich nur Kontra auf diesen Artikel. Insofern,
Gut, vielleicht habe ich denn jetzt zu viel Plattform geschaffen, dass wir überhaupt darüber gesprochen haben. Ne? Vielleicht hätte ich das einfach unter den Teppich kehren sollen. Ja. Keine Ahnung. Aber gut, also ich weiß nicht, vielleicht kommt ja irgendjemand anderes. Ich hatte Kritiken an Open Science in verschiedenster Form. Diese Art ist mir bisher nicht vorgekommen. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil das sich einfach derlei alles entkräften lässt und dermaßen falsch ist. Gut. Lass uns dabei. Ich rede mich hier sonst wieder in Rage. Wenn da noch Bedarf ist, kann man, also wenn noch jemand meint, aber mit dem Punkt hat er doch recht, dann können wir das beim nächsten Mal nochmal diskutieren. Machen wir das.
Ja, so. Gerne.
Gehen wir nochmal auf eine positive Sache ein. Die MS-Wissenschaft ist unterwegs. ich muss sagen, ich wusste davon sogar schon, und zwar der Daniel Mädchen hat mir davon erzählt. Letztes Jahr in Berlin habe ich ihn getroffen auf der ISMB und da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er da involviert war oder das letztendlich gemacht hat, muss ich gestehen, habe ich jetzt auch nicht mehr recherchiert. Aber die MS-Wissenschaft ist letztendlich ein Frachtschiff, was von Berlin nach, wo fährt es denn genau lang? Quer durch Deutschland, genau. Und es endet dann in, kleinen Augenblick, in...
Also es ist Potsdam, Magdeburg.
In Forchheim.
Bremen, Oldenburg, Papenburg, Münster, Dortmund, Oberhausen, Duisburg, Bonn. Es geht dann Richtung Süddeutschland, Frankfurt, Mannheim, Wiesbaden ist dabei, Würzburg und endet in Forchheim, genau.
Genau. Also das ist letztendlich, worum geht es dabei? Es ist ein Frachtcontainer, der allerdings jetzt mit einer Ausstellung ausgestattet wird, wo man Wissenschaft sich ansehen kann, und dieses Mal ist das Thema digital unterwegs, also wie prägt die Technologie die digitale Gesellschaft, und das ist nicht das erste Mal, dass das Schiff unterwegs ist. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das fing 2003 an und hatte dann eine Pause, und dann seit 2012 macht es das jetzt jährlich oder so. Mit verschiedenen Themen. Das ist, denke ich, sehr interessant. Also wenn das anlegt, ist der Eintritt ist auch frei. Es wird auch in Würzburg anliegen, wo ich bald hinziehen werde. Da werde ich dann auch aufschlagen. Also ich sieht interessant aus. Ich denke, da kann man auch jetzt nicht nur Wissenschaftler mitnehmen, sondern es geht darum, hier sozusagen die Wissenschaft den Leuten zu öffnen. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was alles drin ist, aber digital unterwegs, das klingt, denke ich, sehr ansprechend und wir können das jedem mal einfach nahelegen, dahin zu gehen. Das wird unter anderem finanziert vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist im Zuge des Wissenschaftsjahr 2014 die digitale Gesellschaft. Das sieht doch rund aus, würde ich sagen.
Ich habe übrigens 2009 bei der Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet und eines meiner Themen war unter anderem die Koordination der Fraunhofer Projekte für die MS Wissenschaft 2009. Damals war das, glaube ich, das Zukunftsschiff und 2010 war dann irgendwie Energieschiff und ich glaube, die haben aber auch über die Jahre viel dazugenommen. Damals hätte ich noch eher Kritik daran, wie sie es umgesetzt haben. Das ist ja so eine Initiative, die auch von Wissenschaft im Dialog einberufen wurde oder sehr stark betrieben wurde. Und mittlerweile sind, glaube ich, auch die Exponate sehr viel näher zum Erfahren, zum wirklich Verständnis schaffen mit digital und diesem Wissenschaftsjahr, digitale Gesellschaft. Das ist ja durchaus abstrakt auf einer sehr breiten Ebene. Aber du kannst natürlich irgendwie ganz nette Applikationen da an Bord zeigen. Dadurch, dass es digital ist, ist es natürlich auch weniger raumraubend. Also mit Energie kann ich mich dran erinnern. Da hatten wir irgendwie Exponate, die dann auch mal ordentlich Platz eingenommen haben. Aber an sich ist das eine sehr, sehr schöne Tradition geworden.
Ja, das ist cool. Und das ist sozusagen passt auch in unseren Open Science Bereich. Wir betrachten ja Open Science meistens so aus der Wissenschaft öffnend für sich selber so in etwa, ja, oder mehr. Aber es geht eigentlich auch, die Wissenschaft so weit zu öffnen, dass halt auch andere Leute wirklich reinkommen. In dem Fall ist es mehr konsumieren, aber es gibt natürlich auch Citizen Science und solche Sachen, die dann auch wirklich beitragen irgendwann einmal. Und das ist, von daher finde ich das ein tolles Ding. Ich weiß noch, wir hatten hier in Darmstadt, hatten wir mal, ich glaube, das war vom Fraunhofer, diesen Science Bus, also so ein Truck mit
Gerätschaften Truck. Drin. Ja, ne? Den Fraunhofer Truck, genau. Auch ein Projekt, was nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen ist.
Es war halt relativ klein. Das ist auf so einem Kahn natürlich sehr viel mehr Stauraum, das muss man natürlich sagen. Also ich kann mich auch erinnern, der Truck, da waren ganz lustige Exponate dabei, aber da ist man auch relativ schnell durchgegangen, meines Erachtens.
Ja. Also so ein Boot hat halt auch irgendwie, ist so ein Symbol. Das ist ja ein Anachronismus, ne? Mhm. Also das ist das Letzte, was du denkst, wenn du an digital denkst, ist ein Stückgutfrachter. Und der sich irgendwie auf Flüssen fortbewegt. Und das ist ja irgendwie ein Anachronismus in sich. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Und ich habe auch das Gefühl, dass man sehr viel stärker mit so ein bisschen Storytelling jetzt spielt und auch das Drumherum mehr mit einbezieht, als dass man nur so ein Exponateträger durch Deutschland fährt. Ne? Und
also eigentlich ist so ein Schiff, ich würde dir fast widersprechen, das komplette Gegenteil von einem Anachronismus. Denn unsere ganze Globalisierung basiert eigentlich darauf, dass riesige Schipper von einem Kontinent zum anderen fahren. Und ich nutze das auch sehr häufig als Analogie. Und zwar wodurch ist das eigentlich erst möglich geworden? Durch den Container. Ja, das ist letztendlich eine Metallkiste. Aber es ist ein Standard. Ja, diese 20 oder 40 Fuß Container, das sind Standards und das hat die Schifffahrt revolutioniert. Ja, plötzlich konnte man hier so man konnte die Zeit dramatisch senken und das ist durch einen offenen Standard passiert. Und deshalb sind diese so offene Standards können auch in anderen Bereichen richtig was heben. Glaubt man gar nicht, ist aber so.
Ja, stimmt. Also man kann auch noch mehr Bilder finden, die sozusagen diesem Anachronismus widersprechen würden. Ne? Also ein Schiff bewegt sich halt auf existierenden Bahnen, wie halt auch Daten das tun. Mit einer mehr oder weniger konstanten Geschwindigkeit, wie halt auch Flüsse das tun. Übrigens zum Thema Container kann ich gerade noch eine sehr, sehr schöne und hochinteressante Episode vom Omega Tau empfehlen, nämlich die aktuelle Container Shipping.
Ah, stimmt. Die hab ich habe sie runtergeladen, aber nicht
genau,
angehört.
Zwei Gespräche mit Martin Clausen von Maersk und Nicolas Gilbert von so einer kleinen Informatikbude, die halt so Frachtroutenoptimierungsprogramme macht. Wirklich.
War ein englischsprachiger,
genau,
englischsprachige Folge dieses Mal wieder. Ne?
Ja, genau. Ja. Interessanter Podcast. Also ich habe es wirklich wieder genossen.
Ja, wir wollten, oder ich hätte es mal angedacht, ob wir mal wirklich unsere Podcast-Sammlung mal auspacken, wobei du da ja um Längen da, also ich muss sagen, ich höre schon viel, wenn ich Leuten manchmal erzähle, so, wie, wann machst du das, ne? Ich pendel halt, und also wobei ich da auch viel arbeite, aber ich pendel halt und dazwischen, ich rolle mit so einem kleinen Klappscooter durch die Gegend, also ja, wie auch immer, ist bald vorbei, und höre da halt relativ viel und ich höre die Sachen halt auf doppelter Geschwindigkeit, aber du hattest ja doch noch eine Latte mehr. Vielleicht packen wir die irgendwann mal aus, das ist heute passt es definitiv nicht mehr rein. Und da müssen wir
also gucken. So ein Best of Science können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich habe mittlerweile 204 abonnierte Podcasts, von denen ich aber dann auch themensouverän höre, also von manchen höre ich auch irgendwie 5 Episoden gar nicht und dann aber wieder mal 2 und manchmal auch innerhalb einer Folge, dann skippe ich mir halt irgendwie die erste halbe Stunde und steige dann irgendwie bei Minute 45 ein, weil das Thema ist, was mich interessiert. Es gibt aber auch viele, die ich von Anfang bis zum Ende höre und es sind so ungefähr 30 bis 40 Wissenschaftspodcasts, durch die ich mich so durchhöre. Das können wir durchaus mal machen, so als Sonderepisode oder sowas.
Also ich habe gerade gegrabt, ich nutze Newsbeuter als RSS-Reader. Ich habe 67 Dinge als Podcast gemarkt, aber das sind bei weitem nicht alle wissenschaftlichen Sachen. Wir können ja wirklich mal wissenschaftliche Sachen raussuchen, da mal so ein Best-of durchmachen und oder einfach mal runterrattern und sagen, welche besonders gut sind. Das ist vielleicht auch interessant für die Hörer. Keine Ahnung, das ist, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich auf jeden Fall würde gerne mal wissen, was du noch alles da in petto hast, was an mir vorbeigegangen ist. Da bin ich doch, bin ich scharf drauf.
Ja, dann machen wir das einfach mal. Halten wir das mal.
Machen wir einfach mal, ne? Halt das mal fest, ja.
Und auch an der Stelle nochmal den Aufruf in die Runde, wenn ihr irgendwie Themenwünsche, nenne ich es jetzt einfach mal ganz platt, ne? Wir sind ja zwar nicht beim Radio, aber wenn ihr irgendwie Themen habt, die euch wahnsinnig interessieren, die hier zu kurz gekommen sind oder vielleicht noch gar nicht angeschnitten wurden, dann immer raus damit. Für externen Input sind wir, glaube ich, immer dankbar.
Auf jeden Fall. Oder einfach sagen, ja, war gut. Das ist auch schon
gerne.
immer Herzchen. Das ist immer Butter auf die, wie sagt man, Butter auf die Seele? Wie heißt denn das auf die
Balsam
Seele?
Balsam auf die Seele.
Balsam auf die Seele. Es wird spät. Also irgendwas auf die Seele, auch kann man das so als Atheist sagen? Ja,
total.
Tut einem gut und immer her damit. Das ist sehr nett. Wir freuen uns.
Und so sind irgendwie aus, ach komm, lass uns mal das Backlog aufarbeiten und diversen Abschweifungen auch wieder fast 2 Stunden geworden.
Ja, krass. Ja. Ja. Aber das war auch mal nötig, wie immer.
So geht das dann halt.
Ja, wir sind auch abgeschwiffen, aber ich denke, das war nötig und also zumindest nötig für uns, einfach mal auch hier wieder, um unsere Seelenfrieden zu bekommen, dass das einfach mal diskutiert ist, was da rumlag. Und ich muss fast sagen, kann man das sagen? Wir haben immer noch Sachen rumliegen, aber ich glaube, da räume ich jetzt auch mal auf, sind Sachen dabei, die brauchen wir einfach nicht, die sind aber auch durch und dann ist das gegessen, dann können wir ein neues Backlog hier aufbauen. Das wird sich ohne Probleme machen lassen.
Ja, das befürchte ich.
Ja,
gut. Aber es gibt auch schon so ein paar Ideen für mal wieder ein paar Fokusthemen. Ich glaube, da wird man auch nicht arm bei, denn wie man ja immer wieder feststellt, es gibt eigentlich kein Thema, was es nicht wert wäre, auch das zweite Auge drauf zu werfen, um mal ein bisschen genauer hinzugucken. Und gerade in dem Bereich entdeckt man ja doch immer wieder Neues.
Genau, da steht einiges an. Also wir haben hier einiges auf der Liste und das eigentlich könnten wir jeden Tag hier podcasten, aber das ist also von den Themen her wahrscheinlich oder von Sachen, die wir auf dem Radar haben, das lässt uns die Zeit noch nicht zu. Ihr müsst mehr flattern, dann können wir ja die ganze Zeit nur podcasten. Wie auch immer. Wir wollen die anderen Sachen auch nicht missen, aber es wird nicht langweilig, wir haben noch einiges am Start und da freuen wir uns drauf.
Dann würde ich sagen, sind wir doch für heute zu und machen das Säckle zu.
Genau, alles neu macht der Mai, ne? Also wir sind hier gerade 45 Minuten vor dem 1. Mai. Dann kann man eigentlich nur sagen, ne? Ja, wir sind aus dem Alter raus, das ist zum Tanz in den Mai oder so, keine Ahnung, oder? Oder machst du noch was?
Nee,
ich nicht.
Nee. Abspeichern, Shownotes schreiben, ins Bett gehen.
Gut. Sehr gut, sehr gut. Und ich muss ja auf meinen den Nachwuchs aufpassen, dass es dann, damit sozusagen meine Frau feiern kann. Naja, das ist halt die Arbeitsteilung hier. Sehr wie gut. Auch immer. Dann können wir eigentlich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. War schön, dass ihr dabei wart. Und bis
kommentiert,
dann,
ne? Wie ihr wollt. Kontaktiert uns bei Bedarf. Flattert uns gerne. Ansonsten schaltet bitte wieder beim nächsten Mal ein. Tschüss.
Tschüss.